Ich bin.
Robert Ibertsberger.
Ich war.
Einmal Profifußballer.
Ich werde.
Irgendwann einmal alt.
Ich will.
Länger einen Verein trainieren wie nur ein Jahr.
Ich glaube.
Dass ich das erschaffen werde.
Herzlich willkommen in der Zweierkette, Robert Ibertsberger.
Hallo, grüß euch.
Hallo Robert, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Wir sind da im Viva Sportzentrum in Steinbrunn, wo es zurzeit dieses Camp gibt, das es schon seit einigen Jahren gibt von der Spielergewerkschaft für vereinslose Fußballer. In Kooperation auch mit dem AMS und genau. Kader, also Karriere danach. Und du bist zum zweiten Mal hintereinander jetzt der Trainer dieser Mannschaft. Wie schaut da deine Arbeit genau aus?
Du schaust das so aus, dass wir einfach schauen, dass die Spieler sich fit halten können, dass sie ein fußballspezifisches Training bekommen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, weil ansonsten würdest du ja stupide deine Läufe zu Hause machen. Und von dem her ist das, auch, glaube ich, eine super Sache, die da geschaffen worden ist, schon vor 8 Jahren. Und ja, leider Gottes habe ich es letztes Jahr schon machen dürfen können. Heuer wieder ist ein Zeichen, dass man vertragslos ist als Trainer. Aber auf der anderen Seite mache ich das sehr gerne. Für die Spieler, weil für mich als Trainer bringt es ja eher wenig, aber für die Spieler ist es, glaube ich, extrem wichtig, dass sie einfach ja, über 6 Wochen lang eigentlich, sofern sie wirklich das durchgehend machen, das Ziel ist es nicht, dass sie es 6 Wochen lang durchziehen, sondern eigentlich so wenig wie möglich, ist dann eigentlich ein gutes Zeichen, dass sie alle wieder unter alle Verträge bekommen und einen neuen Verein haben. Und ja, jetzt haben wir mittlerweile in der 6. Woche. Man merkt schon, es ist schon sehr kräfteraubend, auch für dich als Trainer, weil du schon immer wieder, das ist wie ein Trainingslager und das 6 Wochen lang, also bin mehr im Viva Sportzentrum wie zu Hause, also das ist schon mal ein Riesenunterschied.
Aber inwiefern kann man so ein Trainingscamp mit einer echten Vorbereitung einer Profimannschaft vergleichen?
Kann man nicht so gut vergleichen, weil die Anzahl der Spieler eigentlich relativ wenig ist und du sehr flexibel sein musst. Von der Trainingsplanung her, also ich plane das Training immer 1 Stunde vor Trainingsstart, weil sie ja sehr kurzfristig immer wieder was ändern kann. Das heißt, ein Spieler meldet sich auf einmal und kommt nicht, ob er dann krank ist. Meistens eher, dass die Verpflichtungen
sind. Im Idealfall hat er einen Verein.
Hat er einen Verein oder ein Probetraining, ja, was vermehrt eigentlich stattfinden kann. Und ja, also du bist schon sehr flexibel von deiner Arbeitsweise her. Musst flexibel sein und ist auch wieder so die kleine Herausforderung, was ja trotzdem wieder reizvoll ist für dich als Trainer, aber du kannst es überhaupt nicht vergleichen mit einem Vereinstraining, wobei die Qualität der Spieler schon richtig gut ist.
Diese Mannschaft, weil du gerade die Qualität ansprichst, wo würde die ungefähr rangieren? Könnte die in der Bundesliga im Moment mitspielen?
Nein, im Moment nicht mehr, weil jetzt haben wir sehr, sehr wenig.
Der Kader ist schon kleiner geworden. Ich glaube, du bist der einzige Trainer, der sich wünscht, dass der Kader immer kleiner wird.
Genau so ist es. Na, aber zu Beginn war es schon so, dass wir extrem gute Qualität drinnen gehabt haben und also zweite Liga auf jeden Fall. Und ich glaube, wir haben teilweise auch, nicht nur teilweise, sondern ziemlich sicher auch Bundesligaspieler mit dabei, die aber leider Gottes sehr wenig unterkommen sind jetzt in der Bundesliga. Da sieht man einfach, dass die Vereine, glaube ich, schon kleinere Brötchen backen. Das kommt mir so vor, dass die Kader kleiner gehalten werden, vielleicht auch länger zugewartet wird. Und das macht schon sehr mühsam auch für die Spieler. Es ist schon auch ersichtlich für die als Trainer, dass die Spieler dann auch wegen hadern und nicht mehr so dran glauben, dass sie vielleicht dann auch wo runterkommen. Also da bist auch du als Trainer immer wieder gefragt, dass du da immer wieder Gespräche führst und vielleicht auch dein Netzwerk selbst ankurbelst und die Spieler einfach interessant machst für gewisse Vereine. Und das ist auch mein zusätzlicher Job in diesem Camp.
Das heißt, psychologische Sensibilität an den Tag legen.
Genau so ist es. Also es ist extrem wichtig. Also man merkt schon, dass teilweise Geschichten auch dabei sind. Ob das jetzt beim letzten Verein war, ob das dann auch teilweise bei den Probetrainings war oder wo vielleicht gerade was zustande kommen könnte und dann doch wieder Absagen da waren. Da muss man dann auch immer wieder so unterstützend mit dabei sein und eingreifen. Und das mache ich.
Das gelingt dir, entschuldige, weil du in einer ähnlichen Situation bist oder trotz dieser Tatsache?
Klar, weil ich es auch verstehe. Ich glaube, jeder, der den Fußball auch versteht und die Spieler haben ja dann doch schon einiges mitbekommen. Wobei, wir haben ja auch einen 18-Jährigen genauso dabei gehabt wie einen 30-Jährigen oder ältere Spieler. Und also der eine weiß, wie es läuft im Fußball, der andere weiß es noch nicht ganz. Und da probiert man einfach ja, unterstützend mitzuwirken, einzuwirken, damit da vielleicht ja, die mentale Seite dann nicht so auf die negative Seite fällt. Und ja, es hilft, das eine mehr, das andere weniger. Ist natürlich nicht so leicht, das Ganze aufzufangen.
Also sind da schon auch Existenzängste vorhanden bei den Spielern?
Naja, wenn man jetzt junge Spieler anspricht, die gerade auf dem Weg nach oben sind und werden dann durch solche ja, Situationen ausgebremst, natürlich, und die sind dann länger da. Wo kommen sie unter? Wie kommen sie unter? Geht es dann auf einmal doch eher wieder Richtung Regionalliga und nicht Zweite Liga oder Bundesliga? Also wenn der Weg dann so abrupt abbremst, werden dann schon natürlich vielleicht auch so kleine Ängste frei, ist klar. Und, aber da ist es einfach wichtig, wie vorneweg schon angesprochen, mit Kader, das Karriere danach, mit AMS da das Ganze auch ja, unterstützend, glaube ich, auch aufzugreifen und zu wissen, es kann sehr schnell auch wieder aus sein oder vielleicht langt es nicht ja, bis nach oben. Und ich kann mir eigentlich den Lebensunterhalt nicht mit Fußball deuten und muss vielleicht auch einen zusätzlichen Weg einschlagen. Also das sind schon so Dinge, je früher man das Ganze bewusst ist, glaube ich, umso besser kann man das natürlich dann auffangen.
Ist das Image dieses Profi-Camps auch besser geworden in diesen letzten Jahren, dass es einem jetzt nicht mehr als Profispieler unangenehm ist, wenn man da dabei ist, weil einfach auch die Zeiten schwieriger geworden sind, auch durch Corona oder was alles da passiert ist in den letzten Jahren?
Ich glaube, dass mittlerweile schon immer noch so, weiß nicht, ist es Scheu oder ist ja, ich will mich nicht so quasi outen, dass ich jetzt als vertragsloser oder arbeitsloser Spieler da jetzt im Camp bin. Fakt ist, jeder, der da im Camp ist und war, spricht dann extrem gut über die ganze Sache. Und ich glaube, man muss einfach vielleicht noch mehr Öffentlichkeitsarbeit leisten, damit es vielleicht diese positive Wirkung, die die Spieler da jetzt mitbekommen selber, ja, für die nächsten Jahre noch besser wird, weil für mich ist das einfach doch einfach zu wenig an Spielern, die einfach da sind. Es gibt ja extrem viele arbeitslose Spieler noch und wir haben ja teilweise Spieler noch anrufen müssen, ob das dann über die VDF-Mitglieder war. Ich habe selber auch Spieler angerufen und habe gesagt, komm vorbei, wo ich gewusst habe, die sind arbeitslos. Und der eine oder andere ist dann gekommen, aber ich glaube, da ist schon noch viel Potenzial drinnen, dass das noch mehr angenommen wird, damit du noch als Trainer natürlich auch viel besseres Training dann auch noch auf den Platz bringen kannst, weil wenn du mit 10, 12, 13 Spielern am Platz bist, ist es nicht vergleichbar mit einer Vereinsmannschaft, wo du über 20 Spieler am Platz hast und kannst auch 11 gegen 11 Spiele machen. Also das ist halt schon sehr, sehr schwierig. Aber auf der anderen Seite, jedes Balltraining hilft da mehr wie ja, ein Waldlauf oder wie auch immer. Ne?
Und es gelingt dir auch, sie so zu motivieren, dass sie nicht nur das runterspulen, sondern wirklich auch voll bei der Sache sind.
Na schon, also das merke ich schon. Also sie sind wirklich in jedem Training zu 100% dabei und es ist auch mein Ziel, dass ich das abwechslungsreich auch gestalte und leider Gottes ist der eine oder andere auch dabei, der das Camp jetzt 6 Wochen lang schon mitmacht. Aber der macht wie am ersten Tag jetzt auch diese Einheiten auch noch super mit und da merkt man schon, also die ziehen das richtig gut durch und weil es ihnen auch Spaß macht. Also man hört dann schon immer wieder den anderen sagen, so quasi, wenn dieser Verein wäre, ich würde da sofort unterschreiben und solche Dinge werden dann auch gesagt. Also es ist schon spannend, was dann immer wieder für Aussagen getätigt werden. Na klar, erstens, sie haben hier auch alles, das ist wirklich auch wie bei einem Profiverein. Also du kommst ja da wirklich mit deinen ja, privaten Sachen hier, mit deinen Fußballschuhen und alles andere wird bereitgestellt. Also das ist schon richtig top, was die VDF da zustande gebracht hat und ja, und auch mit dem Sportzentrum gemeinsam super Plätze, ja, alle Utensilien, was du brauchst als Trainer, ist alles da. Also von dem her liegt da nichts im Weg, dass du da kein schlechtes Training machen kannst. Ne?
Also die Basis für eine Saison kann gelegt werden hier in Steinbrunn.
Das auf jeden Fall, aber nochmal, es ist halt trotzdem für mich einfach zu wenig, dass du noch eine größere Spielform machen kannst. Das ist halt einfach das Schwierige, aber da probierst du halt natürlich oder schaust du auch, dass du gewisse Übungen machst, wo du längere Distanzen drinnen hast, die auch extrem wichtig sind im Fußball. Und ja, das heißt einfach auch für die Spieler diszipliniert arbeiten und das hundertprozentig durchziehen.
Sind ja auch einige bekannte Namen dabei oder dabei gewesen. Daniel Offenbacher zum Beispiel, Luca Meisel, Lehmer ist jetzt dabei, der ehemalige Hartberger. Was auffällt, ist ein Tormann-Überschuss. Andi Leitner, Richard Strebinger, Osman Hatzikic, Tobias Knoflach, Markus Kuster, Heinz Kutin.
Ja, alles Bundesliga-Torhüter.
Hast du eine Erklärung dafür, warum so viele Torhüter nicht unterkommen?
Na, für mich jetzt sehr schwer zum Erklären. Ist teilweise das Alter. Ich sage, an der Qualität scheitert es sicher nicht. Ja, also da muss es andere Dinge geben, warum sich der Verein da nicht drüber traut. Es waren einfach zu wenig Plätze da. Das ist auch möglich. Man, es hat jetzt nicht so viele Wechsel gegeben, speziell jetzt in der Bundesliga, was die Torhüter-Position betrifft. Und natürlich streben diese Spieler, die du jetzt genannt hast, auch nach der Bundesliga und nicht jetzt für zweite Liga oder was. Nicht? Also die wissen alle selber ganz genau, sie haben die Qualität ganz oben zu fangen. Und ja, wie gesagt, die sind immer noch da. Und das heißt, es wird kein Platz mehr frei werden, außer es passiert nur irgendwo eine schwere Verletzung. Wünscht man sich oder wünscht man keinen, ist auch klar. Aber ansonsten wird es richtig schwer, dass du ja mit dieser Qualität, die Torhüter jetzt mitbringen, übrig bleibst.
Ja, wie motivierst du diese Spieler, die immer wieder merken, okay, es ist kein Platz mehr, die letzten Plätze werden gefüllt. Ich bin auch in einem Alter, wo ich mir vielleicht schon Gedanken mache über meine Karriere danach.
Ja, das eben durch diese Gespräche hat dann auch etwas auffangen, auch einen gewissen Schmäh einfach reinbringen, genauso in die Einheiten, ist auch ganz wichtig, dass sie einfach die Gedanken woanders hinbringen. Aber sie wissen ganz genau, sobald sie dann das Trainingsgelände verlassen, der erste Blick geht immer wieder aufs Handy, das sieht man immer wieder, ist auch klar, weil die Hoffnung immer da ist, ob sie irgendwas tut, ob das Management anruft und so weiter. Also von dem her, ja, ist nicht so leicht. Also Feldspieler wie Torhüter in der Position wird es richtig eng jetzt, obwohl die Transferperiode ja noch einen Monat sicher noch geht. In den anderen Ausland sicher noch länger. Es gibt auch Länder, die jetzt erst richtig aktiv werden. Also mal schauen, ob sie dann für den einen oder anderen noch eine Tür auftut.
Wie ist es bei dir? Schaust du auch gleich nach dem Training aufs Handy? Ob vielleicht wer
angerufen hat? Ob meine Frau
angerufen hat, wollte ich gerade sagen.
Oder die Kinder.
Ob eh alles passt. Nein, das ist bei mir jetzt nicht so extrem. Also bei mir ist es eher so, dass ich dann vielleicht dann zusätzlich auch noch meine Einheiten mache, dass ich auch zum Schwitzen komme. Aber sonst ist für mich jetzt nicht so wichtig, weil ich auch ganz genau weiß, für mich als Trainer ist jetzt keine Phase, wo ich jetzt unruhig aufs Handy schauen muss, sondern jetzt heißt es einfach mal zuwarten in den nächsten
bis
Monaten.
Bis die ersten Krisen kommen beim ersten
das
Verein.
Das hast jetzt du gesagt, aber bis irgendwann mal wieder eine Chance ergibt. Und es muss halt auch passen, es ist auch klar. Also ich nehme nicht einfach, nur weil jetzt eine Tür aufgeht und nehme ich sofort, sondern es sollte für mich auch schon auch passen, dass das auch eine längere Phase dann andauern sollte.
Du hast im Vorjahr gemeinsam mit Gregor Böttcher, so wie heuer, eben dieses Camp hier geleitet. Für heuer warst du eigentlich gar nicht vorgesehen. Thomas Janeschitz war geplant, der hat dann beim FC Dornbirn in der zweiten Liga unterschrieben. Ist es für dich auch eine Gelegenheit, wieder ein bisschen in den Blickpunkt zu rücken?
Nein, ich habe es vorher schon angesprochen. Für mich als Trainer ist das jetzt dieses Camp jetzt nicht entscheidend oder dass es einen Einfluss nimmt, dass ich wieder irgendwo eine Chance bekomme. Sehe ich gar nicht so. Ich bin für die Spieler da. Darum mache ich es. Ich habe auch kurz überlegt, ob ich es nochmal machen soll, weil ich war da gerade auf Urlaub und war nicht in der Stimmung, wie ich den Anruf gekriegt habe. Aber Fakt ist, es ist immer noch besser, wie du sitzt zu Hause und schaust dir vielleicht Freundschaftsspiele an oder schaust jetzt die ersten Spiele dann in der Meisterschaft, die jetzt kommen an. Also von dem her ist es für mich schon eine gute Abwechslung und einfach wieder für dich als Trainer diese Herausforderung sehr flexibel. Diese Trainings immer wieder zu gestalten, weil eine Stunde vor dem Training, wie viele Spieler hast, wie viele Torhüter hast, wie machst du das Training?
Auf alle Fälle.
Mit dem Dormer-Trainer das Ganze abstimmen, der gar nicht da vor Ort ist, anrufen und das ist schon sehr komplex und macht aber auch wieder Spaß. Und ich habe es ja vorher selber gesehen, die Spieler sitzen dann auch nach dem Abendessen gemütlich beisammen und ratschen und tratschen und das ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig. Und der Gleichgesinnten, da einfach gewisse Geschichten austauschen, ist auch immer wieder lustig.
Wie oft hast du zum Telefon gegriffen und einen Kollegen angerufen und gesagt, hey, da hätte ich einen bei mir im Camp, der wird auch was
machen? Naja, es ist schon passiert, na klar. Ja. Das habe ich letztes Jahr auch gemacht und heuer auch wieder. Und natürlich probiert man immer alles für die Spieler anzukurbeln, was möglich ist, wo man auch weiß, das macht auch Sinn. Also es ist auch wichtig, dass man nicht dann an Bundesliga-Verein vielleicht anruft und empfiehlt dann an Regionalligaspieler. Also das funktioniert so nicht. Also das muss man schon sehr behutsam angehen. Aber ja, es hat noch nicht so hundertprozentig gefruchtet. Leider Gottes, das ist mir letztes Jahr mehr aufgegangen.
Genau, ja. 18 von 25 war, glaube ich, die Quote letztes Jahr.
Ja, das war ganz gut.
Wirst du die nicht halten können heuer?
Mal schauen, weil die Woche ist noch nicht vorbei. Wir sind in der letzten Woche und es sind nur ein paar Tage und ich gehe mal schon davon aus, dass der eine oder andere noch ja, die Chance bekommt. Mal sehen, ob die Quote so hoch bleibt.
Robert, du hast auch kein einfaches Jahr hinter dir. Mhm. Im Vorjahr warst du eben schon hier in Steinbrunn, hast das VDF-Camp geleitet. Dann gab es im Jänner die Möglichkeit, Ried zu übernehmen. Das hast du auch gemacht und dann war es relativ schnell im April wieder vorbei. Wie bilanzierst du heute deine Zeit bei der SV Ried?
Für mich war es auf jeden Fall positiv, weil ich das schon so gesehen habe, dass sich die Mannschaft gut weiterentwickelt hat, in diese Richtung weiterentwickelt hat, wie ich mir das auch gewünscht habe. Und habe das natürlich diesen Abgang als sehr negativen Effekt auch mitgenommen. Aber wie man Fußball, glaube ich, auch kennt, gibt es Geschichten, die gibt es eigentlich gar nicht. Und ja, und das hat auch Ried auch gezeigt, dass es auch so einen Weg gibt, einen Trainerwechsel zu vollziehen. Und war für mich einfach nicht nachvollziehbar. Aber auf der anderen Seite muss man es akzeptieren. Es ist so, wenn der Verein sagt, sie wollen einen Trainerwechsel machen, dann ja, hast du keine Chance mehr. Aber für mich war das trotzdem eine positive Bilanz. Wir sind auch ins Cupfinale gekommen. Leider Gottes so kurz davor habe ich gehen müssen. Und das hat schon wehgetan, weil als Trainer ein Cupfinale zu leiten, hat man nicht. Genau so ist es. Genau so ist es. Also das hat man nicht so oft und die Chance ist mir leider genommen worden. Ne?
Hast du dich auch ungerecht behandelt gefühlt in Ried?
Na klar, weil, wie gesagt, für mich war das ja nicht nachvollziehbar, weil wir trotzdem positiv performt haben. Und wenn man jetzt auch mein letztes Spiel anschaut, das wir leider Gottes verloren haben, aber wir haben ja Expected Goals-Werte gehabt, die hast du eigentlich fast nie in der Bundesliga mit 2,6, glaube ich. Und Wartens hat 0,5.
2:3 Niederlage gegen WSG.
Wartens hat 0,5 gehabt, also eigentlich hätten die gar kein Tor machen dürfen und haben aber 3 gemacht. Also da sieht man schon, wie eng diese Spiele dann eigentlich sind. Und wenn wir es ganz normal gewonnen hätten, die Chancen waren ja da. Und die Mannschaft hat ja richtig gut agiert in diesem Spiel, außer dass wir die 3 Tore bekommen haben. Also und dann wird dir vorgehalten, dass ja, dass wir auf einem schlechten Weg sind, dann versteht man das natürlich nicht als Trainer, weil die Performance richtig gut war. Und von dem her auch die Spiele davor. Wir haben einen Lask geschlagen, das Derby gewonnen auswärts gegen Hartberg, das ja nicht so leicht zu bespielen ist, die Mannschaft 0-0 zu Hause. Und ja, und dann kommt dieses Spiel gegen Wattens und auf einmal wird alles schlecht geredet. Und das ist halt einfach für mich ja, schon ungerecht gewesen. Aber auf der anderen Seite nochmal, im Fußball passieren solche Dinge, die muss man akzeptieren. Im Nachhinein bin ich auch wieder gescheiter worden. Und für mich auch ganz klar, wenn ich auf dieser Ebene wieder einsteigen sollte, dann möchte ich mir schon auf jeden Fall meinen Co-Trainer mitnehmen. Weil so in die Situation, wie ich jetzt in Ried eingegangen bin, werde ich nicht mehr gehen.
Ja. Also dein Co-Trainer war Christian Heindler, der jetzt eben Cheftrainer war, davor schon interimistisch Cheftrainer war. Bist du auch irgendwie an ihm gescheitert?
Das weiß ich nicht, das ist ja nur Mutmaßung. Jetzt nach außen hin hat es den Anschein so gegeben, weil er dann Christian Heindler dann eigentlich das volle Vertrauen bekommen hat vom Verein. Das sind, ja, wie gesagt, reine Mutmaßungen, aber ich glaube nicht, dass ich an dem gescheitert bin. Sondern dass sich der Verein für das entschieden hat, für diesen Weg und ja, und das muss ich so akzeptieren.
Was hast du noch aus dieser Zeit gelernt? Ich habe in einem Gespräch mit dir gehört, du hast gesagt, du hast sehr viel reflektiert, hast auch versucht, irgendwie deine Fehler, die du gemacht hast, rauszufiltern. Was hast du dir selbst vorzuwerfen, außer dass du nicht deinen Co-Trainer mitgenommen hast?
Sonst eigentlich nicht so viel. Natürlich geht da extrem viel durch den Kopf und wie ich dann aber die ganzen Interviews dann auch gehört habe im Nachhinein, was dann Vereinsverantwortliche dann von sich gegeben haben, war mir dann auch ganz klar, also dass das in eine andere Richtung gegangen ist und eigentlich nichts mit meiner Tätigkeit dann zu tun gehabt hat, sondern sie wollten einfach ja, ihren Trainer am obersten Stuhl haben und das war für mich dann eigentlich auch ganz klar, weil wenn man einfach sieht, wie wir performt haben und wie weit dass wir im Cup gekommen sind, dann was will man dann als SV Ried dann noch mehr? Du kannst dann nicht dann noch mehr verlangen und das natürlich in der Quali-Gruppen extrem eng hergeht. Da waren ja einige Vereine dann am letzten Spieltag involviert, was den Abstieg betrifft. Das war eigentlich von vornherein ganz klar, wenn du dann da unten drinnen bist, weil da 4 oder 5 Punkte Vorsprung kann relativ schnell schmilzen. Das war ein Fakt und das kann auch schnell passieren, wenn derjenige oder diejenigen dann einen Lauf haben, die weiter hinten sind. Das passiert jedes Jahr, das ist nichts Neues. Und ich glaube, da muss man einfach mal auch Ruhe bewahren. Ja, das hätte ich mir auch gewünscht, also das Gefühl hätte ich von Anfang an gehabt, dass der Verein auch einmal ruhig bleibt in solchen Situationen, einfach da das Vertrauen auch dem Trainerteam gibt. Und aber das war dem nicht so. Und das habe ich leider Gottes ein Jahr vorher auch schon gehabt in St. Pölten, wo es dann im Nachhinein alle gesagt haben, ja, mit mir werden sie nicht abgeschieden und es hilft mir dann im Nachhinein auch nicht. Also das sind auch so Dinge. Ja, ich glaube, den Weg, den ich eingeschlagen habe als Trainer, hat mich dann trotzdem auch wieder bestätigt, wie wir in St. Pölten damals agiert haben, genauso wie in Ried, habe ich schon in sehr kurzer Zeit der Mannschaft immer wieder ein Gesicht mitgeben können, die sie am Platz dann eigentlich schon richtig, richtig gut umgesetzt haben. Und das ist schon ein Ding, von dem gehe ich nicht runter. Und, ja, und das andere ist Fußball.
Genau, du hast es gerade angesprochen bei Ried. Tröstet diese Tatsache sogar, dass man im Nachhinein irgendwie das Gefühl hat, okay, es lag jetzt nicht an meiner Qualifikation, es lag nicht an meiner Arbeit, sondern eher an Persönlichkeiten, an persönlichen Animositäten?
Na klar, klar, weil es waren ja dann auch Dinge, die mir vorgeworfen worden sind. Für mich ja sehr, sehr ja, irritierend eigentlich auch, weil das haben wir im Vorhinein alles besprochen.
Dass was zum Beispiel?
Ja, alles, was ich als Trainer einfach gesehen habe, wie die Mannschaft analysiert hat und wie ich das Ganze dann angehen möchte, wie ich spielen möchte und das ist mir dann alles vorgeworfen, dass das zu viel Veränderung war und dann haben wir gedacht, naja gut, das haben wir alles besprochen und dann wird es da vorgeworfen. Also ja, also da habe ich auch gewusst, da geht es jetzt nicht um die Sache, sondern da geht es um andere Dinge und darum war das für mich dann schon relativ schnell abgehackt.
Kurz nach deinem Abgang hat Roland Daxl, der Rieder Boss, eine interessante Aussage getätigt. Der hat gesagt, ich zitiere, wir haben im Winter einen Moderator gesucht und haben geglaubt, mit Robert Ibertsberger den richtigen Moderator gefunden zu haben. Es hat sich herausgestellt, dass das nicht so war. Zitat Ende. Also der hätte es an mich verpflichtet, oder ist sie verpflichtet und nicht dich als Trainer, oder? Wie geht es dir damit, wenn du sowas hörst?
Ja, so wie ich es vorher gerade angesprochen habe. Also nochmal, also das war für mich eigentlich dann schon irritierend, wenn du sowas hörst. Und im Vorhinein habe ich dann ganz klar gesagt, was ich machen möchte und wie ich es mache und was wir umsetzen wollen. Und ja, und dann wäre ein Moderator eigentlich gesucht worden. Also das ist dann schon, ja, ich denke mir meinen Teil und habe es dann auch nicht so persönlich genommen. Du darfst es nicht dann persönlich nehmen, weil sonst machst du oder frisst du selber auf, glaube ich. Und dann war für mich einfach wichtig, das dann auch auf meine Art und Weise dann ja, zu reflektieren, abzuarbeiten und für mich war das nach 2 Wochen gegessen und habe dann auch genau gewusst, dass es um andere Dinge gegangen ist und ja, fertig.
Aber trotzdem haderst du dann, wenn du jetzt deine Karriereplanung hernimmst, du hast Ziele, haderst du damit, dass du jetzt dann quasi nach St. Pölten wieder beurlaubt worden bist, dass da irgendwie Flecken auf der Trainerweste bleiben?
Na klar. Weil du einen längeren Plan gehabt hättest, natürlich auch jetzt mit Ried und meiner Meinung nach hat das sicher länger funktioniert hätte, aber ich glaube, der Abgang, wer sich jetzt im österreichischen Fußball auskennt, glaube ich, der kann jetzt nicht so einen großen Fleck, einen schwarzen Fleck hinterlassen, weil das hat jeder mitgekriegt, dass das jetzt ein anderer Abgang war, wie andere Abgänge, wo es wirklich um die Leistung gegangen ist, wo vielleicht dann auch Probleme entstanden wären oder entstanden sind innerhalb des, ja, Teams zwischen Mannschaft und Trainer oder dass wirklich die Ergebnisse nicht mehr da gewesen wären. Aber das war ja nicht so. Und von dem her, glaube ich, war das ja, ich glaube schon, einer von den ganz eigenartigen Abgänge, die es in Österreich gegeben hat.
Ried hat sich irgendwie zu einem Trainerfriedhof entwickelt in den vergangenen Jahren. Mhm. Du kennst die Situation dort sehr lange schon. Du warst Akademieleiter 7 Jahre lang, davor U18-Trainer. Also du kennst das Umfeld, du kennst den Club. Inwiefern hat sich dieser Verein völlig verwandelt in den vergangenen 15 Jahren?
Ah ja, hat sich schon in eine Richtung verwandelt, wo auch seit dem Abgang vom Stefan Reiter als Sportdirektor, glaube ich, schon sich einiges geändert hat. Bin ich schon überzeugt und für mich war das dann auch nicht, jetzt im Nachhinein betrachtet, auch nicht so überraschend, dass dann so viele Trainer in den letzten Jahren hingewechselt sind und dann wieder schnell wieder weg waren. Wenn diese Kontinuität nicht da ist. Ja? Und die kannst du nur da haben, wenn auch der Verein, der Vorstand einmal in gewissen Situationen ruhig bleibt. Und sobald auf einmal vielleicht diese Angst des Abstiegs einmal so ein bisschen wieder reinkommt, dann wird man sofort unruhig und handelt sehr schnell, so wie es auch bei mir war, so wie es auch beim Herafandi war, wo es andere Situation war, wo ihm auch anderes vorgeworfen worden ist. Das war so ein ganz eigenartiger Abgang. Und das summiert sich halt dann. Und das macht aber trotzdem auch kein gutes Bild jetzt auf die SV Ried, das muss man auch ganz ehrlich sagen, weil wenn du als Trainer hingehst, dann weißt du schon, okay, in den letzten, keine Ahnung, zwei Jahren hat es 5, 6, 7 Trainer gegeben. Wo ist die Kontinuität? Warum ist das so? Da muss man sich vielleicht einmal als Verein auch mal hinterfragen und als Vorstand auch hinterfragen, was machen wir vielleicht nicht ganz richtig?
Der Trainerfriedhof, das passt ja zum SK in St. Pölten ja auch irgendwie zu der vorigen Station. Siehst du da Parallelen?
Jein.
Was das Grundübel betrifft?
Nein, gibt schon, auf jeden Fall. Also da war es ja auch dann so die Situation, dass sie dann Angst gehabt haben vor einem Abstieg, dann geglaubt haben, sie müssen auf einmal einen Trainerwechsel vollziehen und das war dann eigentlich im Nachhinein dann nur mehr kurios und da war dann Zellhofer, glaube ich, für 2, 3 oder 4 Spiele, dann ist der Baumgartner noch gekommen für die letzten 4 Spiele oder was. Also das war schon auch sehr kurios und auch da hat man wieder gesehen, das war nicht durchdacht das Ganze und dann kommt da sowas zustande und das ist einfach ja nicht optimal und ich glaube, es zeichnet schon immer wieder einen Verein aus, die Ruhe bewahren, die dann auch in solchen Situationen zusammenhalten und vielleicht enger zusammenrücken und nicht dann irgendwie einen Keil dort einbringen, wo es keinen Sinn macht. Ne?
Aber beim SKN, was in den letzten Jahren hat man irgendwie auch das Gefühl gehabt, dass der Verein selbst nicht weiß, wofür er steht, für welche Philosophie er steht. Es waren lauter Trainer, die eigentlich verschiedene Philosophien hatten. Wenn du jetzt angefragt wirst vom SKN St. Pölten und du führst ein Gespräch, du stellst deine Philosophie vor, hast du trotzdem das Gefühl dort gehabt, okay, wir haben jetzt irgendwie denselben Plan, wir haben dasselbe Ziel und man vertraut mir und meiner Philosophie und meinem Weg, obwohl man die Vorgeschichte kennt und die Protagonisten kennt?
Ja, schon, weil es war dann so, dass vor mir Alexander Schmidt war, der auch ein Red Bull-Trainer war, der auch einen gewissen Spielstil am Platz bringen wollte. Und habe da schon so leichte Parallelen gesehen, was meine Spielphilosophie betrifft. Geht nicht Richtung Red Bull, aber es ist so eine leichte Kombination, die wir dann eigentlich relativ gut am Platz gebracht haben. Und ich war schon der Meinung, dass die Mannschaft das auch umsetzen kann und auch konnte. Und da liegt es aber dann trotzdem wieder dran, darfst du es durchziehen oder darfst du es nicht durchziehen? Und das war dann einfach im Verein dann wieder irgendwie in einer gewissen Phase zu heiß, scheinbar. Und im Nachhinein, ja, habe ich eh schon vorher angesprochen, war es dann wieder im Nachhinein wieder für alle klar, na, eigentlich wäre es besser gewesen, wir hätten keinen Trainerwechsel gemacht. Nicht? Und das sind also Dinge, die kannst du als Trainer oft wenig nachvollziehen, dass dann vielleicht dann teilweise auch der Vorstand oder vielleicht der eine oder andere Spieler, die auch immer wieder, das hört man immer wieder, mitwirken bei solchen Trainerabgängen, mehr Gehör finden wie vielleicht der Trainer selbst. Und das, glaube ich, ist eine ganz, ganz eine schlechte Entwicklung im Fußball.
Liegt das nur an der Punkteteilung, an diesem oberen Playoff, unteren Playoff, also Meisterrunde, Qualifikationsrunde in Österreich, dass Trainer offensichtlich nicht mehr so fest im Sattel sitzen wie noch vor einigen Jahren? Oder gibt es ganz andere Tendenzen, die dafür verantwortlich sind, dass viele Trainer vorzeitig gehen müssen?
Ich glaube, das hat es vorher auch gegeben, aber natürlich durch diese neue Reform, durch die Punkteteilung, wenn du dann wirklich in der Quali-Gruppen bist, weiß dann wirklich jeder, so und jetzt geht es erst richtig los. Also eigentlich alles, was du davor an Punkten gesammelt hast und erreicht hast, ist eigentlich egal. Das hat man jetzt auch in Form von der SV Ried gesehen und wir waren 16 Punkte vorn und mit der Punkteteilung waren es auf einmal nur mehr 8 und dann geht es schnell, wenn du mal vielleicht mal die ersten 2, 3 Spiele nicht so voll punktest und der letzte punktet auf einmal und dann schmilzt der Vorsprung sehr schnell und dann fängt der Kopf zum Denken an. Ja, und das ist dann einfach, ich glaube schon durch die Reform schon auch mitgeschuldet, dass die Vereine dann schon sehr schnell nervös werden, weil es extrem schnell gehen kann und man sieht es ja dann auch, ich glaube letztes Jahr war es genauso, war heuer auch extrem, dass jede Runde war eine unglaubliche Rotation von den Tabellenränge. Da warst du auf einmal Erster in der Gruppe und dann verlierst du die Partie, bist du auf einmal Vierter oder Fünfter in der Gruppe. Also das war eine extreme Enge. Rankings, die waren brutal. Also das macht mit dir, glaube ich, als Trainer schon auch was, aber ich glaube speziell für dich als Spieler, wenn du Woche für Woche so einen Druck ausstehen musst, kannst du wahrscheinlich nicht die 100% performen, die du eigentlich möchtest.
Wie gehst du damit um, wenn dieser Druck steigt, wenn man spürt, okay, die Leute beginnen rundherum nervös zu werden in der Mannschaft, spürst du, der eine oder andere Spieler ist vielleicht nicht so einverstanden mit Dingen, die du machst. Wie gehst du dann damit um?
Für mich ist schon immer wieder wichtig, dass ich einfach bei mir bleibe und einfach das ganz normal weitermache, beziehungsweise dann auch die Besprechungen auch wirklich in die Richtung leite, dass ich die Spieler wieder mitnehme. Und ich glaube, das ist extrem wichtig, dass du als Trainer nicht dann dich auch noch anstecken lässt und dann vielleicht diese Nervosität, die vielleicht im Verein entsteht.
Aber dann du auch noch in dem auch klar an mit dem Verantwortlichen? Oder wartest du mal?
Also bei mir war es ja jetzt ja nicht so in der letzten Station in Ried, dass da irgendwo gerade der Hut brennt hätte. Also das Gefühl habe ich ja gar nicht gehabt und darum war das ja für mich nie wichtig, dass man sowas ansprechen muss. Und das war für mich genauso aus dem heiteren Himmel, die ganze Geschichte. In St. Pölten habe ich es gewusst. Ja, und bin aber trotzdem auch, weil ich bin ja nicht jetzt ganz dumm, ja, und wenn du, ich glaube vor den letzten, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ich hab das ja für mich schon wieder abgehackt, aber wir haben eine extreme Unserie gehabt in, glaube ich, 14 Spielen, ein oder zwei Siege gehabt, nicht? Und das war ja schon sehr, sehr wenig und das war für mich schon klar, dass da jetzt eine Unruhe herrscht im Verein und aber mit denen bin ich genauso umgegangen, wie mit einem Tabellenstand, wo wir Fünfter waren. Also für mich war es einfach wichtig, dass wir einfach unser Ding durchziehen. Gewisse Sachen, die jetzt einfach zu diesem Zeitpunkt nicht gut funktioniert haben, schon auch ansprechen muss, das ist auch klar. Und vielleicht auch die eine oder andere Geschichte mit einem einzelnen Spieler ansprechen muss, das ist auch logisch. Aber ansonsten ist es, glaube ich, wichtig, dass du diese Unruhe, die vielleicht dann von außen schon kommen kann, dann auch in die Mannschaft einbringst. Ich glaube, das ist ganz schlecht. Und darum ist es wichtig für dich als Trainer, dass du immer positiv bleibst, ja, und nicht dann dich als Trainer auch noch runterziehen lässt und vielleicht das auch dann die Spieler anmerken lässt. Also ich glaube, das wäre dann ganz, ganz schlecht.
Aber du bist ja auch nur ein Mensch, oder?
Na, das schon. Aber ich bin schon in den letzten Jahren gereift und kann schon mit solchen Situationen ganz gut umgehen. Weil ich schon sehr viel mitgemacht habe, ob das war, wo ich interimistisch dann übernommen habe oder jetzt dann auch in den letzten zwei Stationen. Also ich weiß jetzt schon mittlerweile, wie der Fußball teilweise läuft und was da alles passieren kann. Und von dem her bin ich da, ich sage jetzt nicht, bin ich relativ locker, sondern eher gefasst und weiß, was passieren kann und was nicht passieren kann.
Und wo kannst du dann den Stress abbauen und diesen Druck verarbeiten? Machst du das zu Hause? Gibt dir deine Familie da die Kraft, den Halt?
Na klar.
Sprichst du mit Freunden?
Das auf jeden Fall, ja. Und grundsätzlich ist es ja immer so, dass du im Trainerteam dann auch gewisse Situationen auch besprichst, aber natürlich dann auch, wenn du heimkommst, holt dir deine Familie dann auch schon wieder runter und bringt dir auf andere Gedanken. Ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig. Und natürlich sprichst du auch mit Freunden darüber. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass du einen sehr, sehr guten Halt da zu Hause hast und die vielleicht einmal wieder auf andere Gedanken bringt.
Du hast zwei Kinder, eine Tochter, 21.
Wir haben zwei Kinder, ja.
Meine Frau natürlich,
nicht. Ja, meine Frau nicht.
Ja. Ja. Ich wollte sagen, du hast zwei Kinder und eine Frau. Ja, das ist ja. Du hast einen Sohn, Lukas, der ist 18 und spielt beim FC Liefering in der zweiten Liga. Ich glaube, wenige Tage nach deinem Abgang gegen Ried hat er Youth League-Finale gespielt.
Halbfinale und Finale, ja genau, stimmt.
Mit Salzburg. Ja. Also hast du da gleich einmal den Fokus wieder hingelegt?
Es war dann so, dass ich sogar hingefahren bin zum Finale. Ja. Also das Halbfinale habe ich mir zu Hause angeschaut, alleine, weil meine Frau ist hingeflogen zum Halbfinale, weil ich eigentlich davon ausgegangen bin, dass ich keine Zeit habe. Ja, und leider habe ich dann Zeit gehabt fürs Finale und habe mir dann...
Hast du hoffentlich nicht abreagiert, weil nein, es ein bisschen schlecht ausgegangen ist?
Da war ich schon wieder ganz cool. Und ich habe mir glaube ich, 7,5 Stunden Autofahrt angetan. Da sind wir mit anderen Spielereltern dann mitgefahren und haben uns das Finale dann vor Ort live gegeben. Und es war schon ja, sehr eindrucksvoll. Also die Leistung von Benfica war überragend, muss ich sagen. Also extrem reife Leistung und Liefering war wirklich chancenlos. Muss man einfach so anerkennen. Und, aber es war trotzdem eine Riesenerfahrung für den Lukas. Halbfinale und Finale in der Stammformation gestanden sein. Also das ist schon was, das kann da keiner nehmen. Und ich glaube, da kannst du schon sehr viel mitnehmen.
Wie ist er denn so, der Lukas, als Kicker? So wie der Papa? Ein bisschen so wie der Onkel, weil er linker Außenverteidiger ist?
Ein bisschen so wie der Onkel, ja. Weil mir hat er sehr wenig eigentlich miterlebt. Er hat dann eigentlich mehr den Andreas zusehen können, ob das ja, live im Stadion war oder dann im Fernsehen. Also da hat er mehr an Andreas nachgeahnt und ja, das war auch cool, immer wieder anzusehen, weil er hat sich eigentlich ja, 90 Minuten nie anschauen können. Also bei ihm war das ja immer so, der ist noch spätestens 20 Minuten aufgestanden und hat die Tricks dann nachgemacht, die er im Fernsehen gesehen hat und ist rausgegangen und hat schon wieder mit dem Ball gespielt. Also ja, es ist ihm schon ein bisschen in die Wiege gelegt worden.
Und den linken Fuß gestreichelt, hast du gesagt, damit immer. Der Linksfuß wird.
Ganz,
kannst du uns
wichtig.
Das näher erklären? Ich glaube, manche Eltern von Talenten hören gerade zu.
Ganz,
wie
ganz
funktioniert
wichtig.
Das?
Ja, du musst den rechten Fuß immer halten und dass er nur den linken Fuß benutzen muss. Und nein, es ist einfach passiert, keine Ahnung. Aber er ist eigentlich schon mehr beidbeinig. Also da ist er einfach ein Papa schon um einiges voraus. Das war ich nie. Und das ist schon richtig gut. Also wenn man links wie rechts dann schon sehr gute Technik dann ausüben kann, hat auch schon rechts Verteidigerposition auch schon gespielt. War auch, glaube ich, sogar im Finale hat er dann auch spielen müssen. Also das war auf jeden Fall schon mal ein Schritt von ihm, den hat er am Papa voraus.
Gut. Aber linker Außenverteidiger, das ist schon irgendwie die Position, wo man Karriere machen könnte, jetzt im modernen Fußball. Die werden gesucht.
Na klar, also das ist schon eine Position, die hat es nicht von Anfang an gegeben bei ihm, also er war eigentlich offensiver dann im Nachwuchs und es hat sich dann ergeben, dass er dann irgendwann einmal in die linke Verteidigerposition reingekommen ist und ich habe ihm schon immer da auch mehr im Auge gehabt, das hat ein bisschen länger gedauert dann auch bei Red Bull, bis er auf die Position gekommen ist, aber wie du sagst, also linker Außenverteidiger, also die werden richtig viel gesucht und ja, mal schauen, wie weit die Reise geht. Jetzt ist es einfach mal wichtig für ihn, erstens mal in Liefering da wirklich auch richtig gut Fuß zu fassen. Er ist eigentlich erst seit einem halben Jahr wirklich auch Stammspieler geworden. Und er hat jetzt noch ein Jahr, das Matura-Jahr vor ihm. Also jetzt ist er für uns sehr, sehr wichtig, dass er das positiv absolviert. Und dann, glaube ich, steht ihm nichts mehr im Weg, dass er vielleicht den nächsten Schritt auch Richtung Profifußball machen kann.
Auch Richtung Kampfmannschaft bei den Salzburgern? Gut, Andi Ulmer geht bald in Pension, oder?
Ja, das hast du seit 5 Jahren. Seit fünf Jahren sagst du schon.
Aber. Ja, der ist jetzt wieder Vater geworden, vielleicht.
Ja. Nein, mal schauen. Also das ist schon ein anderes Level, das muss man auch sagen. Und da muss man wirklich viel Glück haben. Da muss der Verein auf dich erbauen und dann forcieren. Mal schauen, was wirklich auch die kommende Saison bringt. Ob er sich wirklich da so stark präsentieren kann, damit er dann auch das eine oder andere Mal dabei sein darf. Also ich glaube, man muss schon so Stück für Stück das Ganze betrachten und was der Verein wirklich für einen Plan hat. Also es kann oft schneller gehen und dann kommt auf einmal ein anderer Linksverteidiger, ne, aus keine Ahnung woher. Ja, und sie haben ja auch einen Spieler, der jetzt verliehen ist. Den haben sie auch als Linksverteidiger geholt, das ist der Gindo.
Mensa ist verkauft und wieder da gewesen, zumindest kurzfristig.
Ja, bin mir jetzt nicht sicher, ob der verkauft worden ist, aber der Gindo ist auf jeden Fall verliehen worden, also richtig, richtig guter Linksverteidiger. Und das sind halt schon immer wieder diese ja, Momente, die man in Salzburg natürlich immer wieder mitplanen muss. Und, aber nochmal, ich glaube, allein schon, wenn du in Liefering die Ausbildung gemacht hast, bist du schon gut gesehen, auch in Rest Österreich, wenn man es so sagen darf. Und einmal schauen, wohin die Reise geht.
Wie intensiv hast du seine Entwicklung hin zum Profifußballer mitgestaltet, auch beobachtet? Du warst ja nicht immer da, aber hast du dann schon eingegriffen, vielleicht mit den Trainern geredet?
Mit den Trainern jetzt weniger. Also wann dann spreche ich mit Lukas immer wieder über die Spiele. Natürlich musst du immer wieder aufpassen, was du als Papa, Trainer, sehen möchtest und was eigentlich der Plan war und was eigentlich der Matchplan vom Lukas seiner Mannschaft war. Also das, glaube ich, muss man schon immer wieder mit Vorsicht genießen, was man dann auch von sich gibt. Aber in Salzburg weiß es ja ungefähr, was sie immer wieder spielen lassen wollen. Also da frage ich schon vorher immer wieder, was war der Plan und dann sage ich ihm auch meine Sichtweise, was gut und was schlecht war. Und er will es ja selber auch wissen und er hat selbst auch immer wieder ein sehr, sehr gutes Auge und reflektiert auch sehr, sehr gut, muss ich sagen.
Aber das heißt, du bist der Trainer und Papa zugleich. Das ist ein bisschen schwierig wahrscheinlich. Bist du streng? Kritisch?
Streng darf ich nicht sagen. Ich glaube, er würde es ja sogar hören, was er besser machen kann. Also ich sage auch nicht, was falsch ist, sondern einfach, was er besser machen könnte. Und von dem her, glaube ich, ist eine kritische Seite auf jeden Fall auch gut. Und das bringt dich auch nur weiter.
Was macht eigentlich deine Tochter? Hat die irgendwas mit Fußball am Hut?
Nein, nur zugeschaut.
Sie hat genug von Fußball. Nein,
die hat jetzt Sportwissenschaft studiert, hat jetzt abgeschlossen und startet jetzt Physiotherapeuten-Ausbildung. Also geht in eine andere Richtung. Ist auch dem geschuldet, glaube ich, dass sie auch selber eine schwere Knieverletzung erlitten hat vor ein paar Jahren. Ziemlich ähnliche Verletzung, wie ich gehabt habe. Und irgendwie ist auf das dann gekommen und hat dann dieses Interesse gezeigt, dass den Schritt machen will. Sie ist total interessiert und man merkt es einfach auch in den Fächern, in den Schulfächern, wo ihr Interesse ist. Und das passt dann ganz genau. Also bin auch überzeugt, dass dann die Physiotherapeutenschule dann auch das perfekte oder die perfekte Ausbildung für unsere Tochter ist.
Ausbildung ist dir offensichtlich wichtig bei deinen Kindern. Auch aus deiner eigenen Erfahrung heraus, weil du sehr früh bemerken musstest, dass es möglicherweise auch sehr schnell wieder vorbei sein kann.
Genau so ist es. Und ich war ja, keine Ahnung, wie lange war ich, von 11 Jahren, war ich Akademie-Trainer, Leiter und habe natürlich auch in diesem Bereich extrem viel mitgemacht.
Zuerst Salzburg, dann Ried.
Salzburg und Ried. Und da kriegt man natürlich sehr viel mit. Und natürlich aus der eigenen Erfahrung raus ist ja klar, dass wenn die selber so ein Schicksalsschlag dann auch trifft, weißt du dann auch, wie wichtig es ist, abgeschlossene Ausbildungen zu absolvieren. Und das habe ich immer versucht zu vermitteln, ob das als Trainer war, ob das dann auch als Leiter war und dann auch bei unseren Kindern. Also es ist sehr, sehr wichtig, glaube ich, das Ganze zu vermitteln und speziell auch bei Lukas war das, ja, er hat das auch von klein auf immer mitbekommen, durch meine Tätigkeiten, ob das jetzt bei Red Bull war oder in Ried, hat er das immer wieder mitgekriegt, dass ich da schon sehr stark dahinter war, dass die Ausbildung nicht abbrochen wird oder ja, wie auch immer, dass das einfach abgeschlossen wird und da hat er auch nicht den leichtesten Weg jetzt in Salzburg genommen mit dem SSM heißt es, ist ein Gymnasium. Es gibt sicher leichtere Wege in Salzburg mit der schulischen Ausbildung, aber er wollte es selber auch, weil er einfach gewusst hat, dass das sinnvoll ist, mit der Matura abzuschließen und dann, glaube ich, hast du immer was in der Hand, auch für später weitere Ausbildungen zu tätigen. Ich glaube, mittlerweile ist ja das schon so weit gereift, dass du mit Fernstudien so viele Sachen machen kannst und wenn du dann mit der Matura dann sehr viele Türen öffnen kannst, macht das natürlich Sinn.
Du hast ja eine Lehre gemacht. Mhm. Du bist gelernter Installateur und Dachspengler. Ich hoffe, das stimmt jetzt so. Dachspengler?
War der Plan, ja. Und wir waren 4 Lehrer gewesen und wir haben das letzte Lehrjahr dann gecancelt, weil ich dann zu schnell im Profibereich angetaucht habe.
Ja, aber zu gut im Jugendjahr.
Ja. Aber du hast es trotzdem parallel gemacht, glaube ich, zum FC Buch, wo du damals bei Harry Weber gespielt hast.
Genau so ist es. Also ich bin da wirklich um 17 Uhr vom Dach runtergegangen und Harry Weber hat mich abgeholt, weil er auch in Seekirchen war oder in Seekirchen gewohnt hat und hat mich immer mitgenommen ins Training zum FC Buch und haben dort gemeinsam ein Jahr zusammengearbeitet und er hat mich dann mitgenommen zu Austria Salzburg nach diesem Jahr und dann bin ich vor der Entscheidung gestanden, okay, ich hätte aber noch ein Lehrjahr zu machen und dann haben wir das aber so zusammengebracht, dass ich noch 3 Lehre dann abgeschlossen habe, die Lehre positiv abgeschlossen mit nur Installateur und den Dachspengler gecancelt habe, aber ich habe das nach wie vor immer noch intus, dass man das mal immer selber daheim auch beim Dach sehr viel mitgearbeitet und selber gemacht. Also das sind schon Dinge, die vergisst man nicht, die verlernt man nicht. Die Entwicklung ist natürlich schon andere geworden, das ist auch klar, aber von dem her bin ich schon froh, dass ich diesen sehr harten Weg gegangen bin, weil wenn du wirklich von der Früh bis 17 Uhr arbeitest und dann trainierst noch, zweite Liga war das damals ist das schon, wird keiner mehr so gehen, glaube ich. Also das traue ich mir zu sagen, dass er wirklich einen Handwerksberuf macht, wirklich einen harten Handwerksberuf, also wo du wirklich, auch wenn jetzt ja nur auf dem Papier Installateur war, aber es war dann schon so, dass ich am Tag genauso oben war, egal bei welcher Temperatur, und dann hast du am Nachmittag noch oder am Abend noch 90 Minuten trainiert oder länger.
Also du wurdest also dann nicht von deinen Kollegen privilegiert behandelt?
Sicher nicht. Also da war ich ein junger Spieler, und ein junger Spieler hat da sowieso zu gehorchen. Das ist auch klar. Nein, aber mir hat das taugt. Also mir hat das überhaupt keine Probleme bereitet. Also du kommst ja dann später abends heim, isst noch und gehst schlafen, und am nächsten Tag kommt das gleiche Prozedere wieder. Also das war schon, ja, das war eine harte Ausbildung, aber das hat mich auch gelehrt und weiß auch, was Arbeiten heißt. Also das ist auch nach wie vor für mich extrem wichtig. Und ich sehe immer Arbeit auch für mich auch ganz, ganz wichtig. Also das sehe ich auch bei anderen, wo ich dann mal immer wieder denke, puh, der hat noch nie einen Hand oder einen Griff gemacht oder einen Griff zu viel gemacht oder sieht die Arbeit nicht, wo ich dann schon sage, na hallo. Und ja, das sind halt schon so kleine Dinge, die nimmst du einfach mit fürs Leben. Das, glaube ich, ist extrem wichtig.
Beneide gerade deine Frau, dass du alles machen kannst daheim an handwerklichen.
Nein, Hausarbeit verstehe ich gar nicht.
Aber wenn ich meinen Spengler brauche, weiß ich, an den ich wenden muss.
Und Handwerk natürlich ist gefragt wie nie. Handwerk ist gefragt wie nie. Also
na klar, nein, das wird, glaube ich, eh immer schlimmer. Also ich glaube, die Betriebe lechzen, glaube ich, noch jungen Talenten, ja. Auch da gibt es Talente, und ich glaube, ja, es gibt nicht nur die schulische Ausbildung, es ist, glaube ich, auch die Handwerksausbildung extrem wichtig, und ja, leider Gottes geht es immer mehr verloren. So kommt es mir vor.
Du bist groß geworden als Fußballer in der Zeit, als Salzburg damals diese Riesenmannschaft hatte, als sie es bis ins UEFA Cup-Finale geschafft haben, und dann wurde der große Heribert Weber dein Trainer, er gilt als dein Entdecker. Was hast du ihm zu verdanken?
Na, schon sehr viel. Also klar, wie wir vorher angesprochen haben, also er hat mich zu Buch geholt, war damals im BNZ, hat es noch geheißen, jetzt heißt es ja Akademie, aber damals war es das Bundesnachwuchszentrum Salzburg, und hat mich da noch einen rausgeholt und bin in die zweite Liga eingestiegen, und ja, und ein Jahr später war er auf einmal bei Austria Salzburg, und das ist schon auch an Harry Weber geschuldet, dass ich diesen Weg dann auch habe machen können, und ja, war schon richtig, richtig cool in ja, so jungen Jahren dann mit solchen Spielern zusammenzuspielen und haben dann gleich mal diesen Meistertitel auch feiern können, 96, 97. Also das war schon eine Riesenerfahrung, und auch mit den Spielern, die wir damals im Kader gehabt haben, war das schon richtig, richtig cooler Fußball.
Also du hast ja wirklich mit großen Fußballern zusammengespielt. Adi Hütter zum genau Beispiel, ist, ja. Damals, dann viele, viele Junge, auch die Älteren dann, von Jucevic über
Kozian und Co. Ja.
Genau, also die wirklich in dieser großen Mannschaft auch noch dabei waren, Fürstaller, Walter Kogler ist dann irgendwann einmal gekommen, Herbert Ilsanke im Tor und Herbert Weber war eben dein Trainer. Und dann kam aber ein Tag, der deine Karriere fast beendet hätte. Weißt du das Datum noch?
Nein.
31. Mai 1997, ja. Austria Salzburg gegen Austria Wien, und René Glatzer hatte mit dir einen Zweikampf und hat dir eine schwere Knieverletzung zugefügt.
Ja, er wollte einen Zweikampf führen, aber er ist leider zu spät gekommen.
Genau, sagen wir es mal so. Ne? Begangen. Und das ist nicht gut für dich ausgegangen. Ja. Danach hattest du einen Knorpelschaden, und in Wahrheit war es wahrscheinlich so, dass du von diesem Zeitpunkt an extrem gehandicapt warst?
Nein. Also ich glaube, ich war sicher dann, wie ich zurückgekommen bin, ein anderer Spieler.
Vorsichtiger?
Also genau. Also das haben sie mir dann schon auch gesagt, meine Kollegen, dass ich nicht mehr so, unter Anführungszeichen, ungestüm, wild dann in die Zweikämpfe gegangen bin. Möglich. Ja, mir war es nicht so bewusst, aber wahrscheinlich im Unterbewusstsein war es halt einfach vielleicht auch so, dass du einfach gewusst hast, okay, du hast eine schwere Knieverletzung gehabt. Aber Fakt ist trotzdem, dass ich noch richtig schöne Jahre noch miterleben habe können. Ich habe dann einen Auslandstransfer noch gehabt. Ich habe dann mit Sturm eigentlich das Highlight-Jahr miterleben dürfen.
Da kommen wir noch dazu.
Ja, mitspielen dürfen. Also ist jetzt nicht so, dass das... dass man die Karriere eigentlich da 97... eigentlich schon fast zu Ende war, aber es war mitunter dann auch der Grund, warum ich dann früh aufhören habe müssen. Genau. Aber das war mir
klar. Aber du warst damals eben ein absoluter Shootingstar im österreichischen Fußball, bist eben Meister geworden gleich, bist hineingekommen in diese große Mannschaft, und dann kam die Unterbrechung von einem Jahr. Ne?
Mhm. Nennen wir es mal Einschnitt,
genau.
Wenn nicht
ja.
Ende.
Genau, es ist auf jeden Fall Einschnitt gewesen, logisch. Und sicher, im Nachhinein habe ich es dann alles so ein bisschen mitgekriegt. Das war mir alles nicht so bewusst, weil einfach, ja, ich habe einfach gern gespielt. Es ist mir sehr viel aufgegangen und habe einfach die schöne Zeit so mitgenommen. Aber für mich war das nie so bewusst, was ich da wirklich eigentlich zu diesem Zeitpunkt schon erreicht habe. Wie weit das schon gereicht hat eigentlich, wie mein Name schon ja, irgendwo in die Gazetten teilweise
geschrieben worden ist. So ist es. Das größte Talent nach also, Ronaldo.
Ne? Genau so ist es. Also von dem her, ja, es hat mir dann zu diesem Zeitpunkt nicht viel gebracht, weil ich bin im Krankenhaus gelegen und habe mir das wieder hingelegt und habe gesagt, ja, schön, aber es bringt mir jetzt nichts, weil jetzt heißt es einfach harte Reha zu machen. Aber das hätte Ware, das ist jetzt für mich sowieso.
Ja. Hast du nie gemacht? Auch nicht kurz nach der Verletzung, wo.
Ja, vielleicht kurz nach der Verletzung vielleicht schauen, aber dann eher nicht. Also ab dem Zeitpunkt dann, wo ich wieder kicken habe können, wo ich nach dem Jahr dann wirklich wieder meinen ersten Einsatz gehabt habe, frage mich jetzt nicht nach dem Datum, aber ich kann das eh nicht sagen.
Ich auch
nicht. Das war dann,
das erste
aber das Comeback war dann schon wieder schön und speziell dann auch wieder im Training mit den Jungs wieder zu arbeiten, war für mich einfach, ja, einfach die Erleichterung so groß, wo ich dann nicht gehadert habe. Daran, was jetzt vielleicht alles versäumt hätte, und weil ich weiß es ja nicht. Ne? Nur weil gehandelt worden wäre als, keine Ahnung, was für Jugendstern am Himmel, aber das bringt ja mir jetzt in dem Moment nichts. Und von dem her war mir einfach wichtig, wieder da anzuknüpfen, wo ich aufgehört habe. Ist mir nicht hundertprozentig gelungen, weil ich aber auch gewusst habe, das haben sie mir auch so mitgegeben in der Physiotherapie, dass das nicht lang halten wird, das Ganze. Also ich kann sicher nicht bis, so wie es halt damals noch möglich war, wirklich in hohem Alter noch Fußball zu spielen. Die Zeiten haben sich ja extrem geändert. Das ist ja viel schneller, härter geworden alles nochmal. Und zu meiner Zeit wäre es vielleicht noch, wenn ich nicht mich nicht so schwer verletzt hätte, vielleicht länger gegangen. Aber da war es halt einfach so, dass mir das schon bewusst war. Und ab dem Zeitpunkt dann auch, wie ich in Tirol dann die zweite Operation dann gehabt habe, war mir dann schon klar, so jetzt wird es ein bisschen eng für mich, die ganze Sache. Aber dazwischen, ich habe es vorher schon angesprochen, also waren schon nur richtig schöne Jahre dabei, die ich schon genossen habe.
Aber für dieses Comeback gearbeitet hast du, glaube ich, einen Leidensgenossen gehabt, nämlich Gerhard Struber.
Gerhard Struber,
ja. Der auch einen Kreuzbandriss hatte.
Gleich alt wie. Wir sind nur 4 Tage auseinander. Er hat am 24. Jänner, ich am 20. Jänner.
Da war es immer.
Und kann man so sagen. Er ist natürlich wieder früher fit geworden, weil er hat unter Anführungszeichen nur einen Kreuzbandriss gehabt, aber hat natürlich schon auch geholfen. Also wir haben auch sehr viel Blödsinn gemacht in dieser Reha-Phase.
Seid ihr jetzt noch verbunden dadurch?
Ja, schon immer wieder. Na klar, wir schreiben uns immer wieder, wenn wir Geburtstag haben, aber so dazwischen, wenn der eine oder andere seinen Erfolg als Trainer hat, schreibt man immer wieder und er ist ja mittlerweile weiter weg jetzt, aber na, von dem her sind wir immer verbunden geblieben. Also wir haben ja viel Blödsinn auch miteinander gemacht und auch in BNZ-Zeiten haben wir ja gemeinsam auch gespielt, durch das sind wir gleich alt waren. Hat das ganz gut gepasst und das hat schon geholfen, auf jeden Fall, wenn du so eigene Leitgenossen natürlich in der Reha hast, genauso wie es hier im Camp auch ist, wo alle die gleichen Probleme haben. Ich glaube, das hilft dann schon, wenn man dann die gewissen Probleme dann auch miteinander auf oder ja, gegeneinander oder miteinander aufarbeiten kann.
Nicht nur du warst damals ein Riesentalent, sondern auch René Glatzer, der dir die schwere Knieverletzung zugefügt hat. Der musste dann kurz darauf seine Karriere beenden mit Schien und Wadenbeinbruch.
Ich glaube,
ein halbes
Jahr später, was ich weiß. Ja.
Also der war dann auch irgendwie Leidensgenosse.
So ist es aber. Mit denen habe ich dann weniger, durch das, dass er in Wien war und in Salzburg, weniger Kontakt gehabt. Aber wünscht man keinen, ist auch klar. Also das ist schon eine schlimme Verletzung, was er mitgetragen hat. Ich glaube, das war gegen russische Mannschaft, was ich mich noch erinnern kann. Ich glaube, das war irgendein Vorbereitungsspiel, wo ihm dann auch wirklich der Fuß abtreten worden ist. Also das ist schon nicht schön und das wünscht man keinen.
Interessant ist, dass aus dieser Salzburger Mannschaft auch sehr viele Trainer geworden sind, auch durchaus erfolgreiche Trainer. Mhm. War das irgendwie schon absehbar? Adi Hütter zum Beispiel, ja. Gerhard Struber haben wir eben angesprochen, der jetzt in New York ist und. Walter Hörmann, Walter Kogler, Heimo Pfeifenberger, der ja auch eine Rolle in deinem Leben gespielt hat.
Alles Experten.
Als Einstieg ins Trainergeschäft.
Nein, das kann man überhaupt nicht sagen zu dieser Zeit. Also man hat schon gewusst, der eine oder andere ist mehr Stratege am Platz, aber dass es vielleicht dann zu so einer Trainerkarriere reicht, wie jetzt zum Beispiel auch bei Nadi das Ganze dann auch ja, weitergegangen ist, das ist schon sensationell. Und ja, beim Gerhard, beim Struber war es auch nicht so absehbar. Also das ist auch erst sehr spät dann auch in die Richtung gegangen. Er war eigentlich lang auch in der Akademie bei Red Bull immer wieder dieser Co-Trainer, hat diesen Co-Trainer-Posten übernommen, weil er eigentlich eine andere Tätigkeit nachgegangen ist und hat sich dann irgendwann einmal dann doch durchgerungen, einen sehr guten Job eigentlich am Nagel hängen und geht wirklich das Risiko, Profitrainer zu werden. Und das war nicht so absehbar, man sieht aber trotzdem...
schlechte Entscheidung.
Naja, man muss halt dann auch richtig gut durchziehen und auch hart dafür arbeiten, ist auch klar. Also es kommt nicht einfach so beim Fenster einer geflogen, der ganze Erfolg, sondern man muss auch dafür arbeiten und das hat er ganz gut hingebracht.
Was ist das Faszinierende für dich am Trainerjob?
Einfach das Ganze von der anderen Seite zu sehen und dann auch wirklich immer wieder die Mannschaft so hinzubringen oder das in die Mannschaft reinzubringen, das was bei dir im Kopf drinnen ist. Ja? In die Beine der Spieler zu bekommen und die das dann auch dementsprechend so umzusetzen.
Dadurch, dass du diese Verletzung hattest, hast du dir sicher früher Gedanken gemacht, eben über die Karriere danach. Ab wann war für dich der Moment, wo du gedacht hast, okay, Trainer, ich würde gern Trainer werden, wo du schon ein bisschen strategisch als Trainer vielleicht gedacht hast, wo du deine Trainer mehr beobachtet hast, um dir was mitzunehmen für die Zukunft?
Nein, es war nicht sofort die Idee da. Ich habe dann immer bei meinem Heimatverein, bei den SV Kirchen, dann immer wieder so im Nachwuchs mitgearbeitet, habe gewisse Tätigkeiten übernommen, wo ich einfach dann schon gemerkt habe, es macht Spaß. Ja, also auch einmal auf der anderen Seite zu stehen und da wirklich auch die Jungs ja, in eine gewisse Richtung zu bringen, was mitzugeben. Und da hat man dann einfach so viel zurückbekommen, dann auch als Trainer, speziell für die jüngeren Spielern, wo ich dann einfach schon gemerkt habe, das ist sehr, sehr reizvoll auch für mich, vielleicht dann mehr draus zu machen, wie einfach nur so kleinere Tätigkeiten zu machen. Und dann ja, ist irgendwann einmal die Möglichkeit da gewesen, eben in der Akademie bei Red Bull zu beginnen. Da hat mir der Heimo wirklich auch die Chance gegeben, da wirklich
der damals Nachwuchsleiter war in der
Anfangszeit von Red Bull. Die U15 zu übernehmen und ja, und ab dem Zeitpunkt ist dann auch die Trainerkarriere losgegangen.
Was bekommt jemand, der Robert Ibertsberger als Trainer verpflichtet?
Ich glaube, dass er einen Arbeiter kriegt, auf jeden Fall, der sehr viel investiert in die ganze Sache und auf jeden Fall aber viel Mensch Robert Ibertsberger kriegt. Und ich glaube, das ist für mich auch sehr, sehr wichtig, dass man als Mensch sehr, sehr gut rumkommt und, ja, und einfach probiert, gemeinsam ja, erfolgreich zu sein. Und wenn es einmal vielleicht nicht so läuft, trotzdem auch ja, bescheiden bleiben und die Ruhe bewahren. Und für mich immer wieder wichtig, locker zu bleiben. Ja, dass man da nicht einfach seine eigene Sichtweite dann einschränkt und vielleicht dann sich selber dann fertig macht. Ne?
Wie nah bist du den Spielern oder wie viel Distanz hältst du als Trainer?
Sowohl als auch. Also ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, auf der einen Seite eine Nähe zu bekommen, aber auf der anderen Seite auch wieder eine gewisse Distanz reinzukriegen, weil wenn du zu nah dran bist, ist dann glaube ich auch nicht optimal. Und darum ist es wichtig, glaube ich, eine ganz gute Balance zu finden, was ja, der Kontakt zu den Spielern betrifft.
Wie würde es dir gehen jetzt als Trainer Ibertsberger mit dem Spieler Ibertsberger? Wäre der leicht
kommt
zu
drauf
handeln?
An. Nein, der ist auf jeden Fall leicht zum Handeln.
Du hast vorher erzählt, ihr habt einigen Blödsinn angestellt.
Das macht ja nichts. Das ist ja alles, was privat passiert ist. Das hat ja nichts mit Fußball. Nein, also ich war sehr leicht zum Handeln. Ich glaube, ich habe immer probiert, alles so umzusetzen, was der Trainer eingefordert hat. Weil ich auch gewusst habe, dass das Sinn macht und dass es auch einen Erfolg bringt. Und ich war immer, ich glaube, ein Spieler, mit denen hat jeder Trainer gern gearbeitet, weil ich immer 100% am Platz gegeben habe. Und ich glaube, ich bin immer gelaufen bis zum Umfallen. Und oft war das aber schon in der 80. wo ich umgefallen bin. Und habe, glaube ich, die letzten 10 Minuten immer gewusst, wie ich das Ganze überstehe. Und, aber das sind einfach, ja, ich glaube, schon Dinge, mit denen wäre jeder Trainer zurechtkommen.
Du hast 4 Brüder, stimmt das?
Mhm.
Und 2 davon waren auch Fußballer?
Na, gespielt haben alle.
Ja, aber auf,
aber
halbwegs Niveau.
Ja.
Der eine hat es bis in die Regionalliga geschafft und ja, der andere ist der Andreas Ibertsberger, der ja eigentlich dann die bessere Spielerkarriere hingelegt hat von euch beiden. Dabei warst du eigentlich das größere Talent.
Das stimmt. Muss man auch ganz klar so sagen.
Ja.
Ja.
Ist das was, ich will jetzt nicht sagen, Neid hervorruft, aber wo du dann sagst im Nachhinein, schade drum?
Nein, aber ich glaube, das, was der Andi dann erreicht hat, ist schon auch was ein Ibertsberger auch immer wieder ausgemacht hat. Also ob das meine Wenigkeit war oder der Andreas genauso, ich war jetzt auch nicht der begnadete Kicker, aber ich war einfach jener Spieler, der einfach am Platz immer probiert hat, alles zu geben. Und ich glaube, das ist dann auch von den Zusehern und von den Fans dann honoriert worden. Und das hat dann oft besser ausgeschaut, wie es dann wirklich war. Und bei Andi war es eigentlich ähnlich, wobei da schon von vielen Seiten, auch aus Salzburger Seite, damals aus der Salzburg-Seite, schon auch gehört habe, das hätte ihm kaum wer zugetraut, dass er dann so einen Weg macht, in Deutschland speziell. Ja, also ob das dann in Freiburg war, ob das dann in Hoffenheim war. Also es waren dann schon Vereine, die waren schon richtig gut unterwegs, mit Hoffenheim aufgestiegen und dann wirklich ja, eine gute Rolle auch in der Bundesliga gespielt.
Ja, über 80
so Spiele ist es. Also von dem her, ja, ist das schon wieder so ein Zeichen gewesen, wo man einfach schon sieht, das haben auch andere österreichische Spieler auch vorgemacht, mit sehr viel Willen und Einsatz kannst du trotzdem sehr weit kommen, auch wenn vielleicht jetzt der Talent nicht das Übergrößte war, aber ich glaube, wenn man ja, die Arbeit wirklich ganz vorne anstellt und dann auch alles dafür gibt und umsetzt, ist der Weg schon sehr weit und alles möglich. Ne?
Wie ähnlich seid ihr euch vom Typ her?
Naja, was der durch das... Er hat sich jetzt schon etwas verändert, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Er ist immer mehr zum Deutschen. Er ist immer mehr zum Deutschen geworden, also das taugt man nicht so.
Aber er versteht ihn noch.
Man hört es auch, wenn man ihn reden hört.
Genau so ist es. Es dauert aber ein bisschen, wenn wir telefonieren, aber dann kommt er auch wieder in den Mundort, wo ich ihn hinhaben will. Und nein, er ist Gott sei Dank trotzdem immer der gleiche geblieben und hat sich jetzt da nicht so verändert. Hat jetzt seine Familie auch in Deutschland genauso. Also der wird nicht mehr heimkommen, wenn man es so sagen kann. Seine Heimat ist jetzt in Deutschland draußen und seine Familie ist auch dort. Also von dem her ist es schwer okay, dass er da glücklich ist.
Vielleicht macht es einmal gemeinsam was im Fußball noch. Ne?
Der ist jetzt Co-Trainer gewesen. Das haben wir auch schon angesprochen.
Frankfurt hat auch die Trainerschiene eingeschlagen.
Genau so ist es. Also, naja, oder in Hoffenheim schon den Co-Trainer-Posten in der zweiten Mannschaft übernommen gehabt und war dort, glaube ich, 3 Jahre und war jetzt auch in Frankfurt ein paar Jahre schon und hat jetzt leider Gottes auch die Freistellung bekommen, genau wie ich. Jetzt haben wir gerade das gleiche Leid gehabt in diesem Sommer. Aber natürlich haben wir das auch schon angesprochen. Nicht?
Also ein Trainer-Duo, Ibertsberger
wäre möglich. Ist möglich, ja, auf jeden
sofort.
Fall.
Sofort.
Wo?
das ist die Frage.
Ja,
das ist die Frage. Wenn das jetzt ein Manager hört und auf eine Idee kommt.
Na klar. Nein, also ich habe mir es vorher nicht vorstellen können, dass er Trainer wird. Also ich glaube,
warum nicht?
Na, vom Reden, vom Tun. Ja.
Ich glaube, das ist einfach das der ältere Bruder und der jüngere, oder?
Nein, ich glaube, er hat sich selber auch noch nicht so vorstellen können, aber irgendwann hat er die Möglichkeit bekommen, in Hoffenheim dort im Trainerteam mitzuwirken und dann hat man schon gemerkt und er auch selber hat dann gemerkt, nein, es macht doch Spaß und es ist doch auch was auch mehr werden kann bei ihm und das ist dann auch so geworden und mittlerweile können wir uns richtig gut austauschen von Trainer zu Trainer. Also das war nicht immer so. Also das war zu Beginn...
War schwieriger für dich.
Ja, nicht schwieriger, aber es war einfach... ich habe einfach gemerkt, das ist noch nicht der Trainer Andi Ibertsberger, sondern er ist auf dem Weg dazu.
Und er ist noch der Spieler.
Genau, und er ist auch jetzt... es ist trotzdem spannend, dann mitzuhören. Zu sehen ist für mich eh nicht möglich. Aber mitzuhören, wie das sich dann auch entwickelt hat. Und meines Erachtens auch richtig gut entwickelt. Ich glaube, dass er ein sehr loyaler Co-Trainer ist und hat da jetzt wirklich im letzten Jahr eigentlich einen kleinen Erfolg einfahren können mit seinem Cheftrainer, wo es leider um einen Punkt die Finales in der U19-Bundesligameisterschaft nicht erreicht haben. Das war ziemlich bitter, aber ja, war ein super Jahr, was sie jetzt hingelegt haben. Und da sieht man schon einfach, dass er auf einem guten Weg ist, was das Trainergeschäft betrifft.
Ja. Er hat ja auch die Rangnick-Schule da mitgemacht,
genau so ist
in Hoffenheim. Du warst jetzt im Gespräch als Co-Trainer der Nationalmannschaft. Unter Peter Stöger wärst du fix gewesen und der Ralf Rangnick warst du dann kein Kandidat mehr, stimmt das?
Nein, da war ich kein Kandidat mehr. Also ich bin zwar gefragt worden, aber Im Endeffekt war es dann schon so, und das hat man dann auch gesehen, wie das Trainerteam zustande gestellt worden ist, dass, glaube ich, Österreicher da keinen Platz hat.
Da hätte Andi vielleicht die höheren Möglichkeiten gehabt.
Ja, von seiner Ausdrucksweise sicher.
Na, aber das wäre, also mit Peter Stöger hätte es dich gereizt, ja, die Nationalmannschaft, ja, zu übernehmen.
Na klar, also wenn du so ein Nationalteam, und wenn man jetzt sieht, welche Spieler im A-Nationalteam gerade sind, zu arbeiten, also sofort, also für mich war das auch keine lange Überlegung, sondern habe sofort auch an Peter gesagt, dass das für mich sehr, sehr reizvoll ist, und wäre eine coole Geschichte gewesen, und ja, hat nicht sein wollen, ist er so, muss man auch wieder respektieren. Der Peter hat es genauso respektieren müssen, diese Absage. Ich wäre nur unter Anführungszeichen dieser Co-Trainer gewesen, der dann mitgehen hat dürfen, und ja, von dem her hast du jetzt weiter warten und warten auf die nächste Möglichkeit.
Du wärst auch beinahe mal Nachwuchsteamchef geworden im ÖFB, bevor du dann nach St. Pölten gegangen bist.
Du es weißt.
Ja, ich habe mich informiert.
Ja. Nein, ja, das stimmt. Das stimmt. Ich habe mich dann für den anderen Weg entschieden. Es war leider Gottes alles an einem Tag. Ja, ich habe an einem Tag die Zusage bekommen vom ÖFB, und auf der anderen Seite habe ich von St. Pölten die Möglichkeit bekommen, die Bundesliga-Mannschaft zu übernehmen, und ja, das war nicht leicht. Also, muss
wie
ich
entscheidest
auch sagen.
Du da? Plus-Minus-Liste? Familienrat?
Ja, Familienrat. Also man muss dann schauen, schlussendlich mit sich selber dann auch vereinbaren, was ist dir jetzt wichtiger? Wo siehst du dich mehr im täglichen Geschäft oder mehr im Nationalteam-Bereich, wo du eigentlich ja, immer alle 2 Monate eigentlich fast nur die Mannschaft beisammen hast? Und für mich war einfach nach der Zeit WRC und Austria, wo du eigentlich dann schon im Bundesliga-Geschäft warst, schon sehr reizvoll. Auch, wo ich gesehen habe, da ist mehr möglich mit St. Pölten. Diese Chance zu wahren und einfach selber mal wirklich als Cheftrainer reinzustarten, wo du die Möglichkeit bekommst, ja, war für mich einfach dann schon die Chance oder die Möglichkeit, da wirklich mal dich zu entfalten. Auch die Möglichkeit einmal, und das war dann auch so, eine Mannschaft für dich einmal selber zusammenzustellen. Also der Plan war ja dann auch, wenn wir oben bleiben, was ja dann auch passiert ist, dass du dann den Kader dann auch selber zusammenstellen kannst. Und das haben wir dann auch getan, und das war schon eine schöne Herausforderung. Also mir war klar, dass das viel Arbeit ist, aber das war dann auch, ja, überhaupt keine Urlaubszeit für mich im Sommer. Also das war brutal, wenn du komplett neu bist und ja, sehr viel dann auch selber machen musst, weil der Verein dann noch nicht so gut aufgestellt war im Scouting-Bereich und so hast du sehr viel telefonieren müssen, auch das Trainerteam mit einbinden müssen. Also das war nicht so einfache Zeit, aber das sind schon so Dinge, die nimmst du auch mit. Diese Erfahrung ist einfach extrem wichtig, auch im Trainergeschäft zu machen. Und darum war für mich einfach der Reiz größer. St. Pölten ja und ÖFB nein.
Ja, wenn ich den Arbeitsaufwand vergleiche, dann weiß ich auch, warum du keinen Familienrat einberufen hast. Ich glaube, die Entscheidung wäre dann vielleicht anders ausgefallen.
Kann sein.
Würdest du diese Entscheidung wieder so treffen im Nachhinein?
Ja, glaube ich schon. Nein, bin mir ziemlich sicher. Ja. Nein, wie gesagt, weil der Reiz einfach nach wie vor immer noch so da ist. Natürlich nach dem Aus noch riert, habe ich mir auch gedacht, so jetzt lasse ich den Profifußball vielleicht einmal hinter mir und gehe vielleicht wieder im Nachwuchsbereich oder sonst irgendwas, weil da wirst du vielleicht noch mehr zurückbekommen, wie es jetzt im Profigeschäft ist. Aber der Reiz ist nach wie vor für mich so groß, einfach weil ich selber gemerkt habe, es funktioniert, was ich machen möchte und wie ich das Ganze auch immer wieder gestalte, damit die Spieler das verstehen, was ich einfach haben will, und es hat mehrmals funktioniert, und für mich ist einfach mal wichtig, dass ich dann einmal einen Verein auch habe, der wirklich dann einmal in schwierigen Zeiten auch trotzdem zusammenhält und diese vielleicht kleine Durststrecke mitmacht und nicht dann sehr schnell vielleicht andere Entscheidungen trifft.
Du warst jahrelang in Ried in der Akademie und dann bist du mit Heimer Pfeifenberger zum Wolfsberger AC gegangen. Was ist der größte Unterschied in der Arbeit, wenn du vom Nachwuchs dann in den Profibereich wechselst?
Der größte Unterschied? Du hast keine Elterngespräche mehr. Das war schon.
Das ist eine Erleichterung.
Das ist schon teilweise Erleichterung, teilweise hat es ja auch Spaß gemacht. Also das war, aber es ist schon sehr intensiv. Also so wie es in Ried war zum Beispiel, habe ich es auch sehr intensiv betrieben, weil für mich einfach auch wichtig war, die Eltern kennenzulernen, auch nicht nur den Spieler selber, sondern auch alles, was dahinter ist, das Elternhaus kennenzulernen und da kriegst du schon sehr, sehr viel mit und das ist auch nicht so ohne, nicht? Und wenn du dann ja, 3 Mannschaften hast im Akademiebereich, kennst du sehr viele Eltern und natürlich jeder will dann was oder fast jeder will nur das Beste für den Burschen und das ist schon ein Riesenunterschied, wenn du das einmal weg hast.
Fast jeder nicht, hat das größte Talent zu Hause, yeah, oder?
Aber ich sag jetzt nicht, dass es ein negativer Effekt ist, sondern einfach, es ist ein intensiver Austausch einfach, der dann einfach wegfällt und du dich mehr auf den Fußball konzentrieren kannst. Das ist einfach der Riesenunterschied. Und das habe ich dann schon auch gemerkt, dass das schon extrem Spaß macht, wo du einfach professionell dann eine Mannschaft vorbereiten kannst und du konzentrierst dich nur auf die eine Sache. Und das ist einfach ein Riesenunterschied. Und als Akademieleiter hast du 1000 Sachen zu erledigen und zu organisieren und das kann man nicht vergleichen.
Wie es dann so ist im Trainerleben, du weißt es mittlerweile auch, hast es erfahren in St. Pölten und in Reetz, dann wird man gegangen. Wie schwierig war es für dich damals nach dem Abgang von Heimer Pfeifenberger, der dich ja geprägt hat, geholt hat, schon in Salzburg in die Akademie und dann auch zum WAC, an seiner Stelle dort interimistisch den Cheftrainerposten einzunehmen?
War nicht so leicht. Weil ich ja nach dem, das war das Rapidspiel auswärts, wo der Heimat dann beurlaubt worden ist, einmal den nächsten Tag nicht hundertprozentig gewusst habe, auch von Vereinsseite, wie geht es weiter, bleibe ich, gehe genauso als Co-Trainer. Und wie das dann ja auch von der Vereinsseite ausgesprochen worden ist, dass ich die Mannschaft übernehmen sollte, habe ich das natürlich auch schon mit dem Heimat auch gesprochen. Also für mich war das extrem wichtig, dass der Heimat auch genauso dahinter steht und auch sagt, das ist für ihn kein Problem. Wenn er gesagt hätte, das wird für ihn nicht passen, dann hätte er auch gesagt, nein, dann mache ich es nicht. Ganz klar. Also das war bei der Austria nicht anders. Das habe ich mit Letsch damals auch genauso abgesprochen. Also das war von einem Tag auf den anderen, wo ich gefragt worden bin und habe dann auch ganz klar das Ziel ausgegeben, dass wir jetzt bei der Austria zum Beispiel diesen Europacup-Platz schaffen, damit sie unsere Verträge verlängern. Also das war auch ganz klar der Plan. Und das ist dann auch so passiert. Also das habe ich auch für einen Cheftrainer auch so gemacht. Und das war mir einfach wichtig, das durchzuziehen und beim WRC war das ähnlich, dass ich einfach dieses Ziel, Nichtabstieg zu schaffen und das haben wir damals auch geschafft und für mich war das eigentlich WRC und Austria trotzdem eine sehr erfolgreiche Zeit, weil einfach eine turbulente Phase oder in einer turbulenten Phase einen Verein zu übernehmen oder die Mannschaft zu übernehmen, man darf auch nicht vergessen, die Mannschaft und der Trainer sind eigentlich ja das Wichtigste im Verein, nicht? Mit denen steht und fällt ja alles. Und das darf, oder das muss da eigentlich auch bewusst sein. Und dahingehend ist es schon eine Challenge, ob das jetzt beim WRC war oder dann auch genauso bei der Austria die Mannschaft zu übernehmen. Also das ist nicht einfach so, ja, dann mache ich es halt so ungefähr nicht. Also das muss da schon bewusst sein, da geht es jetzt um was. Und klar, die Erwartungshaltung bei der Austria war nur um einiges größer. WRC war klar auch, du darfst nicht absteigen, ist auch wichtig. Aber wir haben schon einen guten Polster gehabt gegenüber St. Pölten. Und bei der Austria war es halt einfach so, ja, du musst eigentlich ja internationalen Startplatz erreichen. Nicht? Und das war nicht so ohne. Also da habe ich natürlich am Anfang auch Kritik einstecken müssen, aber da bin ich trotzdem auch, genauso wie ich es immer gesagt habe vorher schon, trotzdem locker geblieben und habe der Mannschaft einfach da trotzdem vermittelt, das, was wir machen, das ist gut. Und dann sind wir auch genauso drauf geblieben und dann haben wir eine kleine Serie gestartet und dann haben wir diesen vierten Platz erreicht. Also von dem her ist es auch immer wieder wichtig, auch in solchen Phasen, auch du als Trainer, du darfst nie der Linie dann so verlieren und auch dein Auge nicht so verlieren, weil ich habe ganz klar gesehen, es war eigentlich beim WRC eigentlich sehr ähnlich. Also wir haben auch die ersten 3 Spiele, glaube ich, haben wir verloren, ja, und dann haben wir 4 Spiele hintereinander gewonnen. Ja, weil ich einfach gesehen habe, auch in den Spielen, wo wir verloren haben, wir sind auf einem richtig guten Weg. Ja, die Mannschaft versteht eigentlich, was wir machen und die haben es richtig gut umgesetzt, nur haben wir richtig blöde Tore gekriegt, wir haben die Spiele richtig blöd verloren und bei der Austria war es sehr ähnlich. Und die Spieler haben das gemerkt, dass das, was wir oder was ihr euch spielen möchte mit ihnen, das funktioniert. Und das war dann auch so und das war extrem spannend auch für mich. Trotz dieser schwierigen Anfangsphase, was wir gehabt haben in den ersten Spielen, darauf zu bleiben, war für mich einfach ein starkes Zeichen für mich selber, dass ich nicht rausbringen lassen von Einsager oder was auch immer, dass du dann auf einmal was änderst. Und ich habe trotzdem gesehen, es funktioniert. Und das ist einfach auch wichtig, dass du das dann auch dir zutraust und das durchziehst. Ne?
Aber trotzdem hat man dir dann nicht vertraut und dich zum Trainer gemacht. Ja, bist du damit umgegangen?
Das ist der Fußball. Okay. Also das war ach, das ganz ist
zweimal
klar.
Christian Ilzer war.
Naja, beim ersten Mal habe ich schon gewusst. Muss ich auch ganz ehrlich sagen, da habe ich es nach 2-3 Wochen schon gewusst.
Wirklich? Ich habe dich, glaube ich, ein paar Mal interviewt. Du hast
ja, das kann schon sein. Ja, sowas sagt man nicht.
Du hast es mir nicht gesagt.
Nein, sowas sagt man nicht. Also das war für mich, ich habe das schon, mein Österreich ist jetzt nicht so groß, muss man auch ganz ehrlich sagen. Und da ist schon sehr viel gesprochen worden in diesem Zirkus. Und da habe ich natürlich schon einiges mitbekommen und habe das einfach für mich ganz klar als Ziel gelegt, das Ziel zu erreichen. Und obwohl ich gewusst habe, es geht nicht mehr weiter. Also das war für mich ganz klar, ich nutze es als Chance für mich als Trainer, mich zu etablieren. Und das war dann auch so. Und dann habe dann auch die Möglichkeit gekriegt, dann auch bei der Austria anzudocken. Und da war halt das gleiche Prozedere leider wieder so. Weil es war schon ein anderer Plan dahinter, dass wir mit Letsch damals da eigentlich schon erfolgreich arbeiten.
Aber es ist nicht so, dass du den Namen Christian Ilzer nicht mehr hören kannst?
Na, damals ist das passiert und beim WRC. Ja, wo das schon sehr früh klar war. Und bei der Austria hat er, man hat schon immer wieder diesen Namen gehört, aber es war nicht so fix. Also da war es schwerer, reinzuhören oder sich umzuhören. Aber es war für mich dann klar, nachdem mit mir eigentlich keiner gesprochen hat oder dass ich nie in einem Hearing war.
Aber nach außen hin galtest du schon als einer der Top-Kandidaten?
Kann sein. Ich habe es nicht mitbekommen.
Okay.
Es ist so, wenn man hört. Ich
habe nicht Sky geschaut.
Nein, das schon, aber natürlich hat man auch gehofft, dass man mit dir spricht, aber es ist nie passiert. Und wie wir dann in der letzten Woche waren, war mir dann eigentlich schon klar, das ist.
Da sucht
abgesegnet.
Man auch nicht das Gespräch dann von sich aus?
Nein, weil entweder bist du als Trainer dann so interessant für den Verein und damals waren wir wirklich gut dann unterwegs, weil wir hätten ja vielleicht sogar noch den dritten Platz und den fixen Europacup-Platz erreicht. Aber da hat dann der WRC nicht mitgespielt. Wir dann selber auch nicht, weil wir sind dann ab gegen LASK untergegangen. Wir haben 2-1 nicht geführt, da hat es richtig gut ausgeschaut. Wir sind aber da schlussendlich untergegangen, aber wir haben diesen vierten Platz erreicht. Aber nein, für mich war das jetzt nicht der Drang, dass ich jetzt zum Verein gehe. Für mich war eigentlich klar, der Verein muss sich für mich entscheiden, weil sie haben ja tagtäglich ja miterlebt. Es hat ja einen Sportdirektor gegeben, der täglich vor Ort war, der auch die ganzen Besprechungen mitgemacht hat und. Also der hat sich ja ein Bild machen können, wie ich arbeite und von dem her war mir klar, entweder reicht es und wenn nicht, dann reicht es nicht und das war dann auch so. Und ja, also für mich war dann eigentlich in den letzten Wochen auch klar, weil da habe ich dann auch schon fix gehört, dass sich der Christian beim WRC verabschiedet hat vor der Mannschaft. Das habe ich dann schon mitbekommen und dann habe ich schon gewusst, okay, der Christian wird es wieder. Dann ist es so. Aber ja, durch das, dass ich nie in einem Hearing war, war mir auch klar, gut, du hast keine Chance nicht. Und dann habe ich wieder gesagt, ich ziehe mein Ding durch. Ich schaue, dass ich das Ziel erreiche, wie ich schon vorher angesprochen habe, dass wir unsere Verträge verlängern vom Cheftrainer und vom Co-Trainer und dann war es auch so. Ne?
Genau, du bist dann im März 2020 St. Pölten Trainer geworden. War diese Phase für dich damals entspannter als die jetzige, weil du eben noch Vertrag hattest bei der Austria?
Natürlich ist angenehmer, wenn du einen Vertrag hast, wie jetzt in der Phase, wo du bei einem AMS gemeldet bist und dann machst dieses Camp und. Also ist klar, aber ich gehe trotzdem jetzt auch schon entspannt mit der Situation um. Leider Gottes, weil ich es letztes Jahr auch schon miterlebt habe. Aber es ist schon anders, das muss ich schon ganz ehrlich sagen. Ist klar, weil du einen Vertrag hast, einen bestehenden Vertrag hast und einfach vielleicht auch entspannter auf das Ganze warten kannst.
Und weil du dir ja damals bei der Austria auch einen guten Namen gemacht hast.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also das ist, so habe ich schon mitgekriegt, dass ich da gehen habe müssen, obwohl mich schon sehr viele gerne als Cheftrainer gesehen hätten. Und das ist natürlich schon für dich selber auch, was du einfach mitnehmen kannst. Ja, aber auf der anderen Seite bringt es mir dann auch wieder sehr wenig, weil ich bin es ja trotzdem nicht geworden. Aber es ist nicht schlecht, wenn gewisse Austrianer dann über dich gut reden, klar.
Co-Trainer beim Nationalteam, hättest du ja gesagt. Ist es für dich irgendwie möglich, dass du wieder in die zweite Reihe gehst oder willst du unbedingt jetzt immer Cheftrainer?
Kommt immer auf die Aufgabe drauf an. Also okay. Das ist für mich auch klar. Also,
wenn Jürgen Klopp anruft, dann...
Naja, muss nicht unbedingt sein, aber... nein, Spaß beiseite, aber... Es muss immer die Aufgabe passen und nochmal, also Nationalteam da mit zu wirken und gewisse Tätigkeit auszuüben. Ich glaube, da würden sehr wenige jetzt in meiner Person oder Rolle schwer Nein sagen. Bin ich überzeugt davon, weil ich glaube, mit solchen Spielern zu arbeiten und auch wenn es immer nur alle 2 Monate sind, aber dann gewisse Ziele erreichen, Endrunden erreichen, also die Möglichkeit ist ja schon sehr groß. Erstens mal die EM in Deutschland, aber dann auch für die WM sich zu qualifizieren, wo ja dann, glaube ich, mehr Nationen sich qualifizieren können. Also das ist schon eine riesen Möglichkeit, wenn du da dabei sein kannst. Und von dem her, glaube ich, darfst du fast nicht Nein sagen.
Du hast gesagt, du bist jetzt ruhig. Du wartest, bis so die ersten nervös werden. Aber überlegst du dir einen Plan B? Was du machst, wenn sich, weiß ich nicht, in einer gewissen Zeitstrecke irgendwie nichts ergibt?
Nein, ich bin überzeugt, dass sie sicher wieder was ergeben wird. Also das auf jeden Fall. Wenn es wirklich über einen längeren Zeitraum passieren sollte, was ich jetzt nicht glaube, ja, also so ein richtiger, hundertprozentiger Plan B ist für mich jetzt nicht da, was ich einfach trotzdem immer wieder gesagt habe, wenn es für mich auch dann so der Zeitpunkt ist, so ich möchte mir das Ganze nicht mehr antun, ja, dann bin ich schon einer, der wieder sagt, okay, ich gehe wieder in den ursprünglichen Bereich, so in den Nachwuchsbereich, Akademiebereich und so weiter, nicht zu schade und will vielleicht auch da wieder im österreichischen Fußball in der Entwicklung auch wieder mitwirken. Also das kann man auf jeden Fall auch wieder vorstellen. Das wäre so vielleicht ein Plan B, aber für mich ist es jetzt nicht so nahe, ja, dass ich sage, das wird jetzt im nächsten Jahr so passieren, weil ich schon überzeugt bin, dass das auf jeden Fall jetzt in den nächsten Monaten wieder eine Aufgabe da sein wird.
Du hattest viele große, erfolgreiche Trainer in deiner Spielerkarriere. Wer dich am meisten geprägt?
Ich glaube, das kann nicht nur einzelner sein. Also es ist schon so gewesen, dass erstens mein damaliger Akademietrainer Adam Popovic, weiß nicht, ob der was sagt, aber es ist schon ein x-facher polnischer Nationalspieler, der hat uns schon sehr viel mitgegeben, auch ob das jetzt Trainer war oder aus menschlicher Sicht, also richtig ein cooler Trainer gewesen.
Warst du damals noch Stürmer?
Genau.
Genau, du warst zuerst Stürmer.
Genau,
im Harry Weber hat dich dann zum Mittelfeldspieler gemacht, genau. Und nachher bist du dann zum Verteidiger.
Also, warum auch immer, ich habe es nie verstanden, ich habe es akzeptiert. Ja. Ich muss immer alles akzeptieren scheinbar, aber nein, wir haben alle Rollen super taugt. Also Stürmer war genauso cool wie dann ganz zum Schluss, also sogar der Innenverteidiger. Also ich habe ja wirklich von der Außenbahn bis hinten dann wieder ins Zentrum rein alles durchgemacht, aber war für mich alles machbar und hat alles seine Vorteile auch. Also ich sehe immer teilweise in den Positionen auch die Vorteile und nicht nur die Nachteile für mich selber und das versuche ich auch genauso zu vermitteln. Und es war genauso Harry Weber für mich ein Trainer, wo ich was mitgenommen habe, genauso wie...
Hans Krankl kam dann, oder?
Hans Krankl war genauso nur dabei, ja.
Wie war er denn so?
Ja, einfach sehr emotional, das muss man schon sagen. Also er hat das schon auf emotionale Ebene immer wieder mitgenommen und ich glaube, das hat ihn nach wie vor immer wieder geprägt. Ne? Aber für mich war dann auch schon diese Auslandserfahrung auch extrem wichtig. Also
Venedig damals
mit? Venedig mit der Brandelli
Luciano. Und Spalletti.
Luciano Spalletti hat mich geholt. Also wenn man diesen Werdegang anschaut, hätte man ihm nicht zugetraut, was er dann daraus gemacht hat, weil er war damals Trainer, also bevor ich zu Venedig gekommen bin, war er im Herbst Trainer, ist dann oder hat gehen müssen.
Ja. Also du bist im Jänner 2000
nach Venedig gekommen. Ich bin im Jänner gekommen, er ist im Herbst entlassen worden, ja. Ist ein anderer Trainer gekommen, sie haben Spalletti wieder zurückgeholt. Ja. Spalletti hat mich dann geholt und nach ein paar Wochen ist Spalletti wieder weg gewesen. Also, und im Nachhinein sieht man jetzt seine Karriere, also er hat auch sehr harte Phasen im Trainergeschäft miterlebt oder miterleben müssen und dann habe ich auch noch mit Brandelli den angehenden Teamchef dann auch noch mit dabei gehabt, also habe ich auch miterleben.
Mit Spalletti, glaube ich, bist du besser ausgekommen als mit Brandelli, oder?
Ja, beim Spalletti habe ich noch meine Einsätze gehabt, beim Brandelli war es dann auch so, dass er eigentlich mehr auf die italienisch sprechenden Spieler dann gesetzt hat und nach 4 Monaten kannst du noch nicht perfekt italienisch und wir wissen es alle, wenn die Italiener wirklich dann in ihrem Element sind und nicht auf die ausländischen Spieler dann auch ein bisschen eingehen und etwas langsamer sprechen, dann wird es richtig schwer. das Ganze zu verstehen, und das war ihm ziemlich egal. Und er hat da, ich glaube, das war ja Höchsttempo gesprochen, also das war für uns nicht mehr verständlich. Nicht?
Hat man damals schon Kurse angeboten, eigentlich für die Spieler?
Nein, das war überhaupt nicht so. Da hast du dich selber einfach drum scheren müssen, dass du wirklich so schnell wie möglich Italienisch lernst. Und das ist halt damals nicht ausgegangen, auch für den einen oder anderen Spieler genauso, der das Jahr davor richtig gut performt hat. Nur weil er die Sprache nicht hundertprozentig können hat. Und da ist er ziemlich resolut gewesen und hat da Spieler aussortiert, die auch wirklich gute Qualität gehabt haben und auch für die Mannschaft wichtig gewesen wären. Aber ja, dass die dann, keine Ahnung, 10 Jahre später oder 15 Jahre später dann so im Trainergeschäft wirklich groß herauskommen, hätte sich keiner gedacht.
War noch nicht absehbar.
War überhaupt nicht absehbar, aber man hat schon gesehen, beim Brandelli ist ein akribischer Arbeiter, auch was die taktischen Einheiten betrifft, also die waren typisch italienisch, lang draußen stehen und verschieben und so weiter. Also da hat man schon einiges mitgenommen, und für mich war dann auch natürlich auch ein Highlight, an Ivica Osim noch mitzuerleben.
Genau, dann bist du ja von Venedig, weil du nicht nur zum Spielen gekommen bist, zum SK Sturm gewechselt.
Genau.
Und das war damals diese große Sturmmannschaft, die Riesenerfolge hatte.
Genau, da hat es
der Champions League.
Da hat es mal nur 2 Gruppenphasen gegeben.
Genau.
Ja. Und da ist ja Sturm in die 2. Gruppenphase gekommen, und das war schon sensationell. Und da war ich wieder spielberechtigt. Also in der 1. Gruppenphase bin ich zu spät gekommen. Ich bin erst knapp im September gekommen und war nicht mehr spielberechtigt. Habe leider die 1. Gruppenphase zuschauen müssen, aber die Kollegen waren so nett und sind weitergekommen, und ich habe dann die 2. aktiv am Platz mitwirken dürfen. Also das war schon eine Riesenerfahrung, Champions League zu spielen und auch unter diesen Trainer und unter diesen Spielern zu spielen. Also das war schon für mich auch prägend, ja, da immer wieder gewisse Sachen einfach mitzunehmen. Und für mich war auch, es hat jeder Trainer so seine Eigenheiten, wie er mit Spielern oder Mannschaften umgeht, genauso mit Kurt Jara dann in Innsbruck. War sehr, sehr spannend, der ja sehr, sehr akribisch auch die Mannschaft zusammengestellt hat. Er hat extrem geschaut auf den Charakter der Spieler, dass der wirklich zur Mannschaft dazu passt. Also das war nicht einfach nur so, ja, das ist ein guter Spieler und dann hole ich, sondern der muss auch charakterlich zur Mannschaft passen. Und das war schon auch, wo ich gesagt habe, okay, das ist ein sehr guter,
etwas, was du dir mitgenommen hast.
Auf jeden Fall. Es ist schon sehr, sehr wichtig, dass man auf diese Seite des Spielers schauen muss, den Spieler kennenlernen und dann auch schauen muss, okay, passt er dann auch wirklich zur Mannschaft, damit der das Mannschaftsgefüge vielleicht nicht irgendwie auseinanderbringt. Ne?
Wie war das damals in Innsbruck? Da war Kurt Jara ja auch nicht mehr sehr lange dann dein Trainer.
Ah ja, Jogi Löw ist dann auch noch.
Dann ist Joachim Löw gekommen.
Also wenn wir jetzt so in Nachbetrachtung, habe ich alle groß gemacht.
Ja, du wurdest immer von Trainern geholt, die dann nicht mehr lange da waren.
Ja, so kann man es auch sehen.
Aber Joachim Löw hat ja auch eine sensationelle Karriere hingelegt als Trainer.
Ja, sensationell. Also wie lange war der jetzt Teamchef? 14 Jahre? So, oder? 13 Jahre, sowas?
Ich glaube sowas. Also 2006 war er Assistent vom Teamchef Klinsmann, dann hat er übernommen und er war es bis 2020, also 14 Jahre Teamchef.
DFB, ja. Ne? Ja, also, nein, das war genauso. Also, Jogi Löw dann auch später zu sehen, was er für den Werdegang gemacht hat, war schon cool, dass man dann sagen kann, okay, unter diesem Trainer hat man auch doch aktiv mitgewirkt. Und
hast du Kontakt zu den ehemaligen Trainern, zu einem Jogi Löw zum Beispiel?
Nein,
gar nicht.
Naja, es war sehr kurz, und bei mir war es dann auch so, dass dann meine 2. Operation, große Operation war, die mir dann auch wirklich außer Gefecht gesetzt hat, dann auch für den Rest meiner Karriere, und habe dann die Karriere beenden müssen.
Und der Siebenbrunn kam dann noch.
Ja, aber da habe ich es probiert. Aber ich habe dann einfach auch gemerkt, das passt nicht mehr, es funktioniert nicht mehr so, wie ich mir das vorstelle, und darum habe ich dann auch aufgrund dessen, auch, dass ich damals schon die Sophie dann auch schon mit in der Familie gehabt habe, dann denkst du natürlich, mein Weg war, oder Ansatz war so, Gedanke war so, da war schon ein Kind da, und dann denkst du natürlich, puh, will man jetzt das Knie komplett ruinieren und kann dann vielleicht nichts mehr mit den Kindern dann machen, ob das dann irgendwelche Ausflüge sind oder was auch immer. Und da war für mich einfach, ja, eigentlich der Weg mit der Familie dann doch noch einiges zu erleben, wichtiger, wie vielleicht mir das Knie dann komplett zu ruinieren, das eigentlich eh schon ruiniert war. Aber du kannst natürlich noch mehr kaputt machen, und das hat mir Das haben mir auch die Ärzte geraten und das war für mich einfach auch wichtig, da jetzt einmal einen Schnitt drunter setzen. Und es ist eigentlich dann fast so gekommen, wie 97 Physiotherapeuten zu mir dann auch gesagt haben, es wird irgendwo so in diesem Zeitraum passieren. Und es ist dann auch so passiert. Also,
du hast die Klammer geschlossen. Heribert genau Weber so am Ende.
Und genau. Aber wenn ich jetzt so dein Knie anschaue.
Schaut auch nicht gut aus.
Ja, aber kannst du schmerzfrei Sport betreiben?
Ich darf viel Rad fahren. Also Laufen geht sowieso. Seit Karriereende habe ich nie wieder gemacht. Ab und zu bei so einem Gaudi-Kickerl habe ich mitgemacht, aber sonst
da,
nicht.
Da wird das Knie dann gleich wieder anspielen?
Ja, da brauche ich mal ein paar Tage. Aber das habe ich auch seit ein paar Jahren nicht mehr, dass ich das mache. Also weil ich einfach weiß, das verursacht nur Schmerzen und das macht keinen Sinn. Aber es ist eigentlich schon so, dass mit Radfahren ist ja extrem wichtig für das Knie, auch, dass du wirklich eine gute Bewegung immer wieder reinbringst. Und ja, Skifahren habe ich auch noch gemacht bis vor 2 Jahren. Und habe jetzt auch gemerkt, dass das jetzt immer weniger geht und nicht mehr so optimal ist. Aber es wird sicher über kurz oder lang ein künstliches Knie mal gemacht werden.
Irgendwann einmal müssen wieder in das Messer müssen.
Ja, aber das ist. Da habe ich jetzt keine Angst davor, weil ich weiß, dass was für Technik und die Ärzte das Ganze umzusetzen wissen, das ist für mich jetzt eigentlich dann nicht so, wo ich jetzt reingehe in eine OP und hätte Angst davor, dass es nicht funktioniert. Überhaupt nicht. Also ich habe einen Vertrauensarzt und von dem her, der mich auch ein und dazu mal das erste Mal zusammengeflickt hat. Also von dem her, glaube ich, funktioniert das sicher gut.
Über Otto Baric haben wir jetzt noch nicht gesprochen. Unter dem hast du deine 8 Länderspiele
absolviert. Stimmt. Aber der hat mich ja fast dazu gezwungen, dass ich meine Lehre abbrich. Das ist ein bisschen der negative Touch. Der hat es nicht erwarten können, dass ich in der Profimannschaft spiele. Also das war für mich schon so ein bisschen ein Hoppala-Erlebnis, wo ich denke, dem ist das ziemlich egal gewesen, dass ich meine Ausbildung abbrich und das war jetzt nicht so gut. Aber
für den gab es nur Fußball.
Genau so ist es. Also das ist für ihn nicht verständlich gewesen, dass ich dann schlussendlich mich auch mit meinen Eltern in Absprache mich dann für die Lehre dann entschlossen habe und nicht für den Fußball. Dann halt 2 Jahre später, aber man muss dann einfach geduldiger sein und auch, ich glaube, trotzdem auch wichtig, Ausbildung
abschließen. Geduld spielt eine wichtige Rolle in deinem Leben.
Ja, das ist mittlerweile ein großes Wort, aber es ist so. Nein, es ist, nochmal, es ist für mich schon auch wichtig, wie ich es auch vorher schon angesprochen habe, was die Kinder betrifft, dass sie gute Ausbildung absolvieren und sind alle auf einem guten Weg und damals war es mir genauso wichtig, für mich selbst, das abzuschließen
also
und nicht
schon
abzubrechen.
Für dich? Und nicht so deine Eltern, die gesagt haben, boah, du musst das machen, ja, du musst das
genau
machen.
So
es war für
genau
dich so schon, dir schon klar, dass es
nicht so ist. Nein, auf jeden Fall, weil es war nicht mehr so lang bis zum Abschluss und darum war es für mich einfach wichtig, dass ich mich nicht dazu drängen lasse, das Ganze abzubrechen, weil dann habe ich gar nichts in der Hand. Und ja, von dem her war das jetzt ein bisschen der negative Touch, was jetzt Otto Baric betrifft, aber auf der anderen Seite war er schon auch ein sehr interessanter Trainer. Ja, der auch sehr akribisch gearbeitet hat, glaube ich, bei ihm im Kopf, da hat es ja richtig die Nervenbahnen hin und her geschossen. Also ich glaube, da hat es immer gerattert und was bringt der nächste Gegner und wie stehe ich auf und was halte ich dagegen und. Also er ist schon ein sehr, sehr spannender Trainer gewesen, bei dem ich aber nicht so lange war. Also ich war ja da nur immer so teilweise im Training mit dabei, ich war nicht fix in der Mannschaft. Und das darf man nicht vergessen und darum habe ich auch nicht so viel mitbekommen. Ich war ja kaum bei Besprechungen dabei. Ich habe dann im Nationalteam auch miterlebt, ja, da schon, als Aktiver dann auch. Aber als Vereinstrainer habe ich sehr wenig miterlebt.
Jetzt haben wir über deine Trainer geredet. Wer waren denn die besten Spieler, mit denen du zusammengespielt hast?
Boah. Naja, haben wir schon von Salzburg-Zeiten haben wir schon gesprochen.
Ein paar wurden schon genannt, ja.
Sturmphase wissen wir alle. Das große Dreieck, das war schon sensationell. Also, das war eine Top-Mannschaft, aber genauso in Tirol, wo wir dann den Meistertitel gefeiert haben. Das war auch sehr, sehr spannend, auch von den Spielern, wie ich schon vorher erwähnt habe, die ja super zusammengestellt worden ist. Die Mannschaft hat richtig gut funktioniert.
Unter schwierigen Bedingungen, oder? Weil das war ja dann das Konkursjahr auch.
Genau so ist es. Also das auf jeden Fall. Aber es war auch ein sehr, sehr guter Mix. Also das habe ich schon als für mich auch sehr angenehm empfunden, dass alt wie jung richtig gut harmoniert haben. Und das war eine coole Erfahrung mit super Spielern. Also es gibt sehr, sehr viele Spieler, mit denen ich sehr gern zusammengespielt habe und auch nach wie vor Kontakt habe.
Den großen Namen haben teilweise den gleichen Weg eingeschlagen. Wo haben sich so die größten, dicksten Freundschaften entwickelt? Oder sind deine besten Freunde überhaupt nicht aus dem Fußball?
Die sind jetzt gar nicht so extrem im Fußball verankert. Durch das, dass ich ja so viel dann auch immer wieder dorthin gewechselt, dahin gewechselt habe. Man ist immer wieder in Kontakt, aber man ist jetzt nicht so, dass man wirklich dicke Freunde ist. Also man hört sie immer wieder ab und zu. Aber es ist jetzt nicht so, dass man speziell jetzt aus diesen Jahren dann die dicksten Freunde auch mitgenommen hat.
Also diese 11 Freunde müsste sein, stimmt schon lange nicht mehr, oder?
Hat es dir jemals gegeben?
Weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber du hast in Tirol zum Beispiel mit Oliver Brudl zusammengespielt, ja. Der ja jetzt irgendwie dein Boss ist, oder? Bei der VDF.
Sozusagen, ja.
Das war da gar nicht so bewusst,
ist
Boss,
oder? Nein, das ist irgendwie da, also die Zierngasts und Brudlers sind irgendwie die Chefs der VDF, oder?
Na klar, sowieso. Ja. Also kenne ich schon
auch. Er wird dich wahrscheinlich auch im Auge gehabt haben für diesen Job, nehme ich an.
Na klar, aber sonst hätte er mich noch nicht kontaktiert, ist auch klar, nach der Absage von Thomas Janeschitz. Aber mit Ole bin ich durch das, dass er bei der VDF ist, immer im Kontakt gewesen. Aus Tirol-Zeiten gibt es auch andere Spieler noch und von dem her, mit Ole bin ich jetzt in den letzten 2 Jahren öfters in Kontakt gewesen und hat oft nicht immer diesen positiven Touch. Ne?
Gut, ja. Wir wünschen dir, dass du dann in den nächsten Monaten oder Jahren nicht so oft mit ihm in Kontakt bist.
Danke, ja. Wünsche mal.
Robert, wie soll es weitergehen im Fußball?
Ja, nochmal, ich erhoffe mir eine richtig gute Chance für mich auch wieder, wo ich auch selbst das Gefühl habe, das passt für mich, das würde jetzt gerne angehen und das natürlich auch längerfristig umzusetzen. Also das ist natürlich der größte Wunsch, aber der allergrößte ist natürlich, dass er zu Hause alles gesund bleibt und alles genauso weitergeht wie bisher.
Ja, du bist ein großer Familienmensch. Wie weit würdest du weggehen von deiner Familie?
Durch das, dass die Kinder schon so groß sind, selbstständig sind, habe ich jetzt keine Grenzen gesetzt, muss man auch ganz ehrlich sagen.
Also was Exotisches würde dich auch interessieren? Exotisch unter Anführungszeichen, also weiß ich nicht, Australien, Amerika.
Amerika ist sicher spannend, weil auch die MLS, glaube ich, sehr stark im Kommen ist. Man sieht ja,
Gerhard Struber ist ja da.
Na ja, klar, vielleicht kommt er wieder rüber, das weiß ich nicht. Man weiß ja nicht, was da alles passiert, aber man sieht schon, dass diese Liga immer mehr im Kommen ist, sehr viele Spieler aus dem europäischen Raum dorthin wechseln. Also die ist sehr stark im Aufwind, ist natürlich auch spannend, klar. Aber mal schauen, was jetzt wirklich in den nächsten Monaten passiert und welche Möglichkeiten daherkommen. Nochmal, für mich ist einfach wichtig, dass ich auch das Gefühl habe, es passt.
Du bist flexibel.
Immer.
So soll's
sein. Aber es hört meine Frau nicht so gern, weil sie glaubt es nicht, dass ich flexibel bin.
Ja, Robert, dann wünschen wir dir alles Gute.
Danke sehr.
Auf dass sehr bald sich jemand meldet. Und gute letzte Woche da im Camp mit deinen Jungs, auf dass sich auch da der Kader etwas verkleinert.
Verkleinert, genau so ist es. Danke sehr.
Besten Dank für ein interessantes Gespräch.
Podcast Werkstatt.